Ja, schönen guten Tag. Ich begrüße Sie zur Vorlesung Klassiker der Spielegeschichte. In diesem Jahr ergänzend zur Geschichte und Ästhetik der audiovisuellen und digitalen Medien 2. Also wir werden hier große Mengen des Korpus besprechen, die dort historisch und kulturell technikgeschichtlich eingebettet sind. Wir sind zu dritt, also da kommt noch Jens Löbel und Cyrus Mobasheri dazu. Wir machen das immer so ein bisschen im Wechsel. Am Ende hatte ich ja in der großen Vorlesung schon gesagt, aber für all die, die nicht hören, ist der Leistungsnachweis, ist keine Klausur mehr, wie das in der Klassiker der Filmgeschichte ist, sondern eigentlich Teil der Hausarbeit aus der Geschichte- und Ästhetik-Vorlesung. Wenn Sie die nicht besuchen und dennoch einen Leistungsnachweis brauchen, dann stelle ich Ihnen noch was zusammen. Betrifft das jemand hier? Mehrere? Also dann läuft es auch auf eine Hausarbeit hinaus, die halt deutlich kürzer ist, weil sie nur den systematischen Teil eines Spiels betrachten und nicht den historischen und kontextuellen Teil. Eine Klausur in dem Sinne wird es aber nicht geben. Ich stelle Ihnen heute einerseits den Genrebegriff vor, wie er in der Computerspieleforschung benutzt wird oder wie manche ihn benutzen, und andererseits so die Gliederung der Vorlesung, indem ich Ihnen die ganzen Genres, die wir besprechen werden, da mal kurz anreiße, die wir dann in den folgenden Wochen en Detail nachzeichnen werden. Und ich nehme heute auf, und wenn ich aufnehme, heißt das für Sie, Sie müssen nicht hier sitzen. Also jetzt sind Sie da, das ist auch sehr schön, aber wenn ich was aufzeichne, dann ist es optional die Teilnahme. Da wir aber eine Menge Spiele zeigen und das ja klassischerweise nicht auf MP3 passt, halte ich mir vor, dass wir irgendwann wieder eine Anwesenheitspflicht einführen, wenn wir das Gefühl haben, es sind A, so wenig da und der wesentliche Kern ist nämlich die Präsentation der Spiele, geht dadurch verloren. Stay tuned, aber zumindest den Vortragsteil können Sie dann in Ruhe nochmal nachhören, den Sie zusammen mit den Folien dann auf der Webseite zur Verfügung gestellt bekommen. Sobald die ersten Unterlagen online sind, werde ich Ihnen das dann auch mitteilen und hier zeigen, wie Sie das finden. Gut, das Ganze steht unter dem Begriff der Gaming Literacy, also so der Schreib-Lese-Kompetenz, wenn Sie wollen, im Umgang mit Spielen. Der Literacy-Begriff ist ja im Zusammenhang mit PISA wieder hochgekommen, also Leute sollen irgendwie lesen können und das gibt es verschiedene Formen, wie Literacy definiert wird. Das eine ist, dass man es überhaupt mal rezipieren kann, was bei Spielen gar nicht selbstverständlich ist. Es gibt eine Menge Spiele, die auf moderneren Plattformen laufen, die allein durch die haptischen Herausforderungen an die vielen Knöpfe, die man da bedienen muss, für einige ein echtes Problem darstellen. Auf der anderen Seite gibt es eine Menge alte Spiele, wo man überhaupt nicht mehr so genau weiß, welche Knöpfe man drücken muss, oder man hat sie gar nicht, weil man nur eine Emulation fährt, die auch nicht so rezipierbar sind. Es ist nicht wie bei vielen anderen Medien, dass man, sagen wir mal, eine DVD einlegt, dann läuft. Also man braucht so grundlegende technische Kompetenzen zum Bedienen des Geräts, aber die Rezeption des Werkes ist dann ein Selbstläufer. Es ist ähnlich wie bei Texten, da muss man erstmal lesen können. Da kommt der Begriff ja auch her, Sie müssen es erstmal entziffern können, die Buchstaben. Das heißt noch lange nicht, dass Sie den Sinn verstehen, aber das ist der erste Schritt. Und das ist bei Spielen insofern ähnlich, Sie brauchen überhaupt mal eine grundlegende Kompetenz, um ein Spiel zu rezipieren. Und da helfen Ihnen Genrekonventionen, weil Sie wissen, aha, ich habe ein Rollenspiel vor mir, dann wird Folgendes zu erwarten sein. Das hilft Ihnen nicht beim Bedienen des Controllers, also wenn Sie das Spielgenre kennen, aber es hilft Ihnen zumindest dabei, den grundlegenden Gedanken dieses Spiels schon mal nachzuvollziehen, warum es so funktioniert, wie es funktioniert. Der nächste Schritt ist dann die Verstehensebene. Also, dass Sie ein Spiel verstehen, ist ähnlich wie bei anderen Medien, nur weil Sie es rezipieren können, heißt nicht, dass Sie es interpretieren können. Bei Spielen würde man sagen, dass Sie was wie eine historische Spielekunde benötigen, als in Form einer Medienkunde, weil Sie moderne Spiele, also Bioshock Infinite, können Sie natürlich so rezipieren, völlig in Ordnung, zocken, also bis der Controller qualmt. Aber es ist was anderes, wenn Sie analytisch rangehen wollen und es auch verstehen, was da passiert. Das verstehen Sie aus der Geschichte von Bioshock, aber auch aus der Geschichte des First-Person-Shooters. Und den wiederum verstehen Sie aus der Geschichte des Shooters und letztlich landen Sie dann immer bei Space War oder bei Pong. Also sehr häufig zumindest, weil das halt so auch die Ursuppe der Computerspielgeschichte ist. Da komme ich in der Dienstagvorlesung noch drauf zu sprechen, aber wir werden hier Woche für Woche, also eher so immer so eine Scheibe abschneiden, so quer durch die Zeit von den Anfängen, die häufig auch vor den Computerspielen beginnen. Auch bei Shootern gibt es eine Tradition, dass man auf Ziele schießt, bevor es Computer gab, wo man auf irgendwas schießen muss. Und das fließt auch direkt über den Umweg der Arcades und der Spielautomaten in die Computerspielgeschichte rein. So, und insofern, um ein umfassenderes Verständnis für das Medium zu bekommen und auch zu verstehen, welche Konventionen sind wie geworden, warum ist das so, dann braucht es schon so ein bisschen eine historische Spielekunde. Und die dritte Kompetenz, die Schreibkompetenz, also Sie haben jetzt Entziffern und Lesen, also Sie wollen ja auch schreiben können, ist das Entwickeln von Spielen in dem Fall. Das ist komplexer als das Schreiben von einfachen Texten, weil es viel mehr technische Rahmenbedingungen gibt. Also das Schreiben komplizierterer Texte ist natürlich wieder eine eigene Kunst. Aber das Entwickeln eines Spiels ist inzwischen ja auch üblicherweise Teamwork, weil es so viele Kompetenzen erfordert. Und auch da können Sie hingehen und sagen, ja klar, so einen Shooter werde ich schon hinkriegen, sicherlich. Und das ist auch das Erste, was viele im Sinn haben, wenn man in irgendein Spiel geht. Entweder das ist eine Plattform oder das wird ein Shooter, je nachdem, was die Mechanik der Engine so gut hergibt. Aber wenn Sie ein Spiel innovativ entwickeln wollen, also wenn Sie was Neues in die Welt setzen wollen, erfolgt das in der Regel als Weiterentwicklung auf der historischen Basis, dass Sie sich auskennen und wissen, was es gibt, was können Sie zitieren, was können Sie verwenden, was hat nicht so gut geklappt und kann verbessert werden. Schauen Sie in die Mediengeschichte, jeder Filmemacher und jeder Autor war in der Regel ein profunder Kenner seiner eigenen Geschichte, also seines eigenen Mediums. Die haben sich dazu schriftlich geäußert, die haben Editionen rausgegeben, haben recherchiert und das dann auch entsprechend in Anlehnung an ihre Lieblingsautoren und Regisseure weitergebildet, das Medium. Und das ist bei Spielen nicht anders, dass die Game Designer, die wirklich innovativ sind, sehr genau wissen, auf welchen Schultern sie stehen. So, und zur Förderung, deswegen brauchen wir hier diese Vorlesung oder diese Veranstaltung zur Spielegeschichte, weil Sie hier mit Titeln konfrontiert werden, mit denen Sie sich vermutlich freiwillig nicht beschäftigen, wenn Sie nicht gerade irgendwie eine Zeit haben, weil der letzte Steam-Sale so viele neue Titel in Ihre Sammlung gespült hat, bis Sie die runtergespielt haben, da ist dafür das alte kein Platz. Und nehmen Sie das als eine Gelegenheit, dass Sie sich hier mal mit Werken beschäftigen, von denen Sie vielleicht mal gehört oder gelesen haben, oder die haben Sie mal auf irgendeiner eine Portable-Version kennengelernt, aber im Grunde wissen Sie gar nicht, wie sich das anfühlt. Und ich kann Sie auch nur ermutigen, zu versuchen, diese Spiele auch selber zu spielen. Wir werden das hier dann machen, dann kann dann immer einer nach vorne oder zwei und das auch mal ausprobieren. Aber angesichts der Menge der Zuhörerinnen und Zuhörer reicht das nicht aus. Also spielen lernt man durch Spielen und auch Spiele verstehen lernt man nur, wenn man also nachvollziehen kann, was da passiert. Wenn Sie dann viel Erfahrung haben, dann können Sie aus so einem YouTube-Clip schon das eine oder andere ableiten. Aber wenn Sie ein bestimmtes Genre noch nie in den Fingern hatten, hilft es nicht, da jemandem zuzuschauen, weil Sie die ganze Dynamik und auch die emotionale Dynamik so nicht verstehen werden. So, was ist nun ein Genre? Der Genrebegriff ist in der Medienwissenschaft breit diskutiert und in jeder Gattung gibt es sein eigenes Genre. Die Definition, die ich jetzt in dieser Vorlesung und auch in der Dienstagsvorlesung zugrunde lege, bezieht sich auf die ästhetischen Merkmale. Und was damit gemeint ist, das besprechen wir in Ruhe am Dienstag. Und wenn Sie jetzt sagen, da sitze ich aber gar nicht, das können Sie dann auch alles online hören. Die Vorlesung wird komplett aufgezeichnet. Also das, wenn Sie diese Definition jetzt verstehen wollen. Gucken Sie sich an, ein Genre ist eine Menge ästhetischer Merkmale. Und das kann man jetzt so als Teil nehmen. Sie haben so eine, insgesamt jedes Werk zeichnet sich durch seine ästhetischen Merkmale aus. Narrative, grafische, ludische, performative Merkmale. Die kann man benennen. Das ist so ein Vokabular, was es zu lernen gilt. Und daraus nehmen Sie eine Teilmenge raus und sagen, es ist ein Genre. So funktioniert es nicht, aber umgekehrt geht es. Wenn Sie ein Genre haben, können Sie das auf so eine Menge ästhetischer Kernmerkmale reduzieren. Nur kann nicht einer sagen, ich nehme jetzt diese Menge raus, alle Spiele, die schwarz sind und einen Affen haben, seien jetzt ein Genre. So klappt es nicht. Aber es gibt tatsächlich Spiele, in denen eine Mario vorkommt, die kann man als Genre sehen, wird üblicherweise nicht gemacht. Oder das wäre so ein Merkmal. Also die Menge wird technisch, kulturell und werkimmanent bestimmt. Technisch, also die Menge der ästhetischen Merkmale, technisch, kulturell und werkimmanent bestimmt, also aus dem Werk selber heraus und befindet sich permanent im Prozess historischer Änderungen. Genre, das ist von Anfang an, es ist nicht so, jetzt haben wir endlich das Genre gefunden, was die Natur so lange von uns versteckt hat. Das ist eine Konstruktion von verschiedenen Menschen, die ein Interesse daran haben, so einen Oberbegriff für eine größere Menge an Spielen zu finden. Aber im Laufe der Zeit ändert sich dann das auch. Was ist ein Plattformer? Was ist der Unterschied zwischen Plattformer und Shooter? Was ist ein Rennspiel? Was ist eine Simulation? Das sind alles so Oberbegriffe, mit denen man erstmal was verbindet, die dann auch eine bestimmte Menge an ästhetischen Merkmalen gemeinsam haben, aber an den Rändern ist es immer unscharf. So, und deswegen befindet sich das immer in der Aushandlung, dann gibt es neue Begriffe, neue Unterbegriffe und es ändert sich auch mit der Zeit. So, und das Genre selber umfasst nun alle Spiele, bei denen diese Merkmale ähnlich ausgeprägt sind. Ähnlich heißt eben, man kann nicht sagen, alle Spiele, die das, also ein Plattformer muss immer das und das haben. Es ist ähnlich, so eine Familienähnlichkeit. Also, dass sie sagen, okay, es hat Plattform. Wenn es keine Plattform hat, hat es aber zumindest die Sprungmechanik. Und wenn es die nicht hat, hat es aber zumindest noch dieses und jenes. Sodass man irgendwann halt auch sagt, okay, das gehört jetzt nicht mehr dazu. Aber es gibt dann Innovationen, wo man sagt, das gehört immer noch zum Genre, aber es ist irgendwie anders geworden. Also man hätte lange Zeit gesagt, Plattformer sind halt diese 2D-Spiele, wo man nach links und rechts sich bewegen kann, bis dann halt in den 90ern die ersten 3D-Spiele rauskamen und sofort, ja gut, ist ja auch noch eine Plattform. Okay, man kann auch nach hinten springen, das konnte man vorher nicht. Aber lassen wir es als Plattformer durchgehen, aber es muss Plattform geben. Und dann gibt es Mario Galaxy, da sind es plötzlich Planeten, die sind dann rund. Also plötzlich nicht, das gab es schon vorher, aber plötzlich, dann sagt man aber, okay, es muss auch gar keine Fläche sein, es können auch auf Kugeln sein. Und dann hat man so eine Ausprägung und hat das Gefühl, okay, da entwickelt sich was weiter. Irgendein Kern, das wird gesprungen und man muss das richtig schaffen, der bleibt erhalten. Aber so ein paar ästhetische Merkmale muss man etwas allgemeiner fassen, als man es bislang gemacht hat. So, und jetzt unsere Gliederung aus der Dienstagvorlesung unterscheide ich zwischen technischen, grafischen, narrativen, ludischen und performativen Genres, was ich im Folgenden jetzt noch ausführen werde. Aber diese Vorlesung selber, die Gliederung wird anhand der ludischen Genres sein, also die genannten Plattformer, Actionspiele, Rollenspiele etc. und nicht Science-Fiction, Fantasy, Horror oder Adventure-Spiele, aber auch nicht entlang technischer Konsolen, PC oder Handheld-Spielen. Und wovon man es unterscheiden kann, das ist, deswegen ist Mario, sind jetzt Mario-Spiele ein Genre, wir haben ja ein ästhetisches Merkmal. In der Regel sagt man, es ist kein Genre, sondern ein Franchise. Und eine Medienfranchise wird definiert durch eine gemeinsame Marke oder gemeinsame Figuren, wie eben Mario und sein Bruder und die ganzen anderen Figuren, die da in dem Mushroom Kingdom auftauchen, oder ein Setting, Handlung etc., die urheberrechtlich geschützt sind. Also eine Franchise ist, wenn Sie so wollen, ein ökonomisches Genre, was dann auch fest in der Hand des Franchise-Besitzer ist, im Gegensatz zu den anderen Genres, die von jedem, also jeder kann einen Plattformer machen, aber nicht jeder darf ein Mario-Spiel machen. Und hier sehen Sie mal eine kleine, klitzekleine Auswahl der ganzen verschiedenen ludischen Genre-Vertreter. Also wir haben Rennspiele, wir haben Plattformer, wir haben Kampfspiele, die da entstanden sind, Spin-offs von irgendeiner Nebenfigur, also irgendein Pilz, der da im ersten Teil auftaucht, der kriegt dann seine ganz eigene Reihe. Das ist ganz faszinierend zu sehen, wie dieses Universum größer wird und welche Spiele da insgesamt angeboten werden. Und das Ganze würde, also die Gemeinsamkeit, die die haben, ist vor allem, es geht irgendwie um Mario und das Mario-Universum, und das bezeichnet man dann als Franchise, aber man könnte es auch ökonomisches Genre nennen. Wie entstehen nun Genres? Ich sagte ja eben, eine gemeinsame Menge von ästhetischen Merkmalen, aber es kann nicht einer hingehen und sagen, okay, die sei es jetzt, das ist jetzt das Genre, um was es geht. Das ist aber in anderen Gattungen, also im Film oder im Fernsehen, bei Bildern, Comics, ist es ganz ähnlich. Auch da gibt es Genres oder es gibt den Begriff Genre, der dann zum Teil anders gefasst wird. Aber die Entstehung, die Genese von Genres ist dort sehr ähnlich. Und Knut Hickety hat das ganz gut zusammengefasst, indem er diese vier Phasen Entstehung, Stabilisierung, Erschöpfung und Neubildung beschreibt. Ein Genre entsteht, wenn sich ein bestimmter Film, also er macht es am Beispiel von Filmen, beziehungsweise eine Gruppe von Filmen beim Publikum als erfolgreich erweist, damit fängt es an. Also meistens haben sie so den Genrebegründer. Das ist ein unglaublich erfolgreicher Film oder ein unglaublich erfolgreiches Spiel, womit keiner gerechnet hat. SimCity wäre so ein Ding, wo Will Wright erstmal noch nicht mal einen Publisher gefunden hat und als er dann raus war, hat er das Genre der Städtesims begründet. Und damit hat keiner gerechnet, aber es war ein großer Erfolg. Und dann gibt es andere, die machen das auch. Und das ist natürlich so ein MeToo-Angebot, also ich will das auch. Und dann werden die, das, was als zentrales ästhetisches Merkmal vermutet wird, wird dann kopiert. Wenn Sie an die ganzen Mario-Klone denken, da haben ganz viele, haben dann so Plattformen mit lustigen Figuren in so einer Comic-Umgebung nachgemacht. Leider vergessen, die Eleganz der Sprungmechanik nachzubauen, denn die war richtig kompliziert. Also gibt es richtig viele schlechte Mario-Klone und das Original, wenn Sie es heute nochmal spielen, ist weiterhin also in seiner Eleganz nahezu unübertroffen. Oder bei Pac-Man war es ganz ähnlich. Pac-Man begründet das Subgenre der Labyrinthspiele. Dann gibt es in den 80ern eine Flut von Labyrinthspielen, die alle so Pac-Man-Wannabes sein wollen und keiner hat es so richtig geschafft. Und wenn man dann reinschaut, wie Pac-Man funktioniert, versteht man das auch, weil es viel mehr ist als so ein gelber Kreis wandert durch ein Labyrinth, sondern da gibt es ganz viele Feinheiten, die dafür sorgen, dass das ganze Gameplay sich so hervorragend anfühlt. Und das ist bei Filmen häufig auch so. Es gibt den sehr aufwendig produzierten ersten und dann gibt es halt die billigeren Kopien, die sagen, okay, von dem Stück Kuchen will ich auch was haben, aber ich habe nicht so viel Geld. Und dann kommen halt die Kopien. Bis eine Mischung von Themen, Motiven und Typen gefunden ist, die sich reproduzieren lässt. Und das ist dann diese Teilmenge der ästhetischen Merkmale. Die hat sich als erfolgreich erwiesen, auch in der Kopie. Und die kriegt dann einen Namen. Also in der Regel, der Erste gibt dem Ding auch nicht einen Namen. Der gibt ihm einen Namen, der wird aber nicht übernommen. Er gibt ihm halt irgendwas ganz Eigenständiges. Das werden wir bei Spielen dann auch sehen. Aber die Community oder die Kopisten und die Rezipienten, die finden dann, oder eben die Zeitschriften, in denen das besprochen wird, die finden einen eigenen Namen, der kürzer und prägnanter ist. Und der setzt sich dann durch. Und dann haben wir plötzlich das Genre. Denken Sie an die Walking Simulations. Das war ja so ein verächtlicher Begriff für Spiele, die vor allem explorativ funktionieren, deren Kernmechanik darin sich erschöpft, dass sie durch eine Welt laufen, die sie entdecken und narrativ erkunden. Das war der Versuch der Hardcore-Gaming-Community, also darauf hinzuweisen, dass ein Walking Simulator ja wohl nicht ernsthaft ein Spiel sein soll. Das wurde dann etwas halb spaßhaft übernommen. So bei Steam können Sie immer noch unter Walking Simulation ganz viele Titel finden. Aber inzwischen gibt es die Bemühungen, diesen abwertenden Begriff durch den Genrebezeichner Exploration Game zu ersetzen, weil darum geht es. Es geht nicht darum, dass Sie rumlaufen, sondern dass Sie was erkunden. So, und das ist zwar auch keine Spielmechanik im klassischen Sinne, aber es ist auf jeden Fall ein ganz anderes Ziel. Nicht das Laufen ist das Ziel, sondern das Finden oder das Entdecken. So, und da hätten Sie dann so einen Aushandlungskampf, wer bestimmt eigentlich, wie das Genre heißt und was dazugehört. So, irgendwann stabilisiert sich aber so ein Genre, wenn immer neue Varianten entstehen, die im Kern noch mit dem zugrunde liegenden Schema übereinstimmen. Und der Begriff Kern ist hier noch zu fassen, wer eigentlich den Kern bestimmt, aber wo halt die Community sagt, okay, das ist immer noch ein Plattformer, das ist immer noch ein Shooter, das ist immer noch eine Simulation. Und dann hat man eine Stabilisierung und dann kann man auch eigene Zeitschriften rausgeben, eigene Fanblogs machen oder eigene Regale im Handel reservieren für, sehen Sie also, Fahrzeugsimulation, Berufssimulation, Landwirtschaft und der Skitrainer und was es gibt, Baumfäller-Simulator 2016. Also es gibt eine Riesenmenge, gerade in Deutschland sehr erfolgreich, an Spielen, die sich um Transportmittel, Krankenwagensimulator, Bussimulator gruppieren. Das ist ganz faszinierend, das ist ein großer Markt von Leuten, die also tagsüber arbeiten und abends sich hinsetzen und dann gerne noch 2 Stunden Bus fahren und tatsächlich nicht mehr machen, als Leute also so virtuell aufzunehmen, woanders wieder abzusetzen. Da geht es nicht um GTA, da gibt es keine Geiselnahmen, die sie befreien müssen. Sie fahren mit ihrem Bus die Strecke entlang und freuen sich, dass sie es pünktlich schaffen. Ich will das auch gar nicht verächtlich machen. Das ist ein Genre für sich geworden. So, und das entsteht und da wird mehr Raum für in Geschäften gegeben als für viele andere Genres, weil sich das einfach hervorragend verkauft. Aber dann gibt es bei vielen Genres die Phase der Erschöpfung. Da hat sich das generische Muster für die Zuschauer abgenutzt und es stößt nur noch auf wenig Interesse. Der Actionfilm in den 80ern ist so ein Beispiel. Science Fiction ist ja nun auch nicht mehr ganz so hoch in Mode. Sie können so den Herr der Ringe, in den 90ern war Fantasy ganz down, dann kam Herr der Ringe und Harry Potter und das auch noch gleichzeitig und seitdem boomen die Fantasy-Filme und inzwischen gehen die wieder ein bisschen runter, jetzt sind wir gerade in der Hochphase der Superheldenfilme, aber auch da merkt man allmählich die Erschöpfung, sowohl an der Kinokasse als dann auch an den Werken selber und das ganze Genre verliert seine kulturelle Legitimation, wichtige Themen werden nicht mehr in diesem Genre verhandelt, sondern in einem anderen. Und es kommt zur verstärkten Produktion von Genre-Parodien, Scary-Movies und wahrscheinlich kommt demnächst, irgendwann wird das kommen, diese Superhelden-Parodie, wenn es die nicht schon gibt und ich die verpasst habe, in der das Genre selber thematisiert wird und dann halt man zeigen will, welche Klischees sich da inzwischen rausgebildet haben. So, und dann geht's weg, so wie der Western. Der Western ist ja derzeit auch nicht mehr so groß im Kurs, aber den Western, den kann man lange nachverfolgen. Das Kino beginnt mit Western, kann man sagen. Also da gibt es sehr früh schon Western als genreprägende Werke. Dann ebbt das immer so ein bisschen ab. Oder dann kam der Film Noir und dann ebbte der ab. Und dann gibt es aber das eine Werk, der mit dem Wolf tanzt und plötzlich ist der Western wieder da. Und hat dann wieder so eine Blütezeit und geht dann wieder runter. Und dann kommt Brokeback Mountain und dann gibt es wieder so ein Neo-Post-Western und auch der erschöpft sich. Ich glaube, jetzt sind Frauen jetzt die neuen Western-Heldinnen, da versuchen sie es mal wieder. Der Piratenfilm war unten, bis dann Johnny Depp kam und Pirates of the Caribbean, also mal kurz das Piratengenre wieder aufleben ließ. Also das kann man immer sehen, das ist so eine Neubildung, die irgendwas hinzufügt, was vorher so nicht da war. Wenn ein oder mehr filmische Überraschungserfolge erneut die Aufmerksamkeit auf das Genre lenken, das sich bereits weitgehend abgenutzt hat. Wir hatten das heute im Seminar, Stardew Valley, also der ganz konservative Bauernhofsimulator, der nicht so Farmville-mäßig ist, sondern Harvest Moon. sind ja alle jetzt überrascht, dass dieses Genre jetzt wieder neu auflebt. Ich sage, in ein, zwei Jahren ist die Steam-Sales sind voller Bauernhof-Simulatoren. Minecraft war so ein Ding, das kam aus dem Nichts. Also kam es natürlich nicht, aber plötzlich war es dann da, ein Riesenphänomen. Und diese plötzlich wurden dann so voxelähnliche Spiele, in denen man irgendwelche Blöcke aufeinander baut. Und Crafting ist als ästhetisches Merkmal in jeder Produktion, können Sie halt was zusammen craften. Das verdanken wir im Wesentlichen einem Großerfolg, der gezeigt hat, people want this, und dann wird es bedient, bis people es nicht mehr wollen. Und dann verschwindet es wieder und irgendwas anderes hebt das ab. So, Genres sind als Konzept mehrdimensional. Also wenn Sie ein Genre beschreiben, müssen Sie auf die Produktion gucken, auf die Distribution. Also wie wird es produziert, wie wird es verteilt, was ist es für ein Werk und wie wird es rezipiert. Es gibt nicht so das Genre der Shooter an sich, den gibt es nicht, sondern es ist immer auch eine Frage von Rezeption und Produktion. Sie sind konstruiert, und zwar diskursiv im Aushandlungsprozessen, also durch Texte und Paratexte, kontextuell und soziokulturell konstruiert durch Text, also durch die Werke selber. Paratexte sind so Journals, aber auch was an Inlays in den Hüllen drinsteckt, die Werbung auf der Webseite, die Teaser, die Sie auf YouTube sehen. Das sind alles, die gehören nicht zum eigentlichen Text des Werkes, sondern zum Para drumherum, zum Text drumherum. Aber der sorgt dann auch dafür, dass das Genre überhaupt erstmal benannt wird. Und durch den ganzen Kontext, in dem das entsteht. Und das gehört zu so einer Diskussion auch dazu. So ein Genre entsteht nicht aus sich heraus, sondern immer auch aus seinem Kontext. Das ist so das Hauptthema ja der Dienstagsvorlesung, dass man sich diese Kontexte, gerade die kulturellen und soziokulturellen und auch die technischen, mal anschaut, in denen Werke entstehen und dann auch Genres. Genres selber sind intertextuell, also innerhalb des Mediums Computerspiel, also der Textbegriff ist hier weiter, nicht? Da geht es nicht nur um Buchstaben, sondern Medienwerke, also verweist ein Werk auf ein anderes, und man kann, sagen wir mal, den Plattformer in einem Shooter zitieren oder den Shooter in einem Plattformer. Das wird auch immer mal gerne gemacht, dass man da so ein Minispiel hat, was dann halt sich ganz anders benimmt als das Hauptspiel, und da wird dann irgendwie Space Invaders mal zitiert. Das wäre dann intertextuell, aber zum Teil auch intermedial, also von Film nach Spiel und Spiel nach Film, wo man dann versucht, ein Genre in einem anderen zu zitieren, was die Gattung überspringt. Das sind ganz spannende Produkte, in denen man versucht, beides zusammenzubringen und einfach das eine Genre in einem anderen zu vermitteln oder zu zitieren. Und auch interkulturell vermittelbar, dass man versucht, das ist halt nicht nur in Europa das ein beliebtes Genre, sondern das funktioniert auch in anderen Kulturen und wird dort auch wahrgenommen. Das wurde zum Beispiel untersucht bei Military-Shootern. Die spielen eigentlich Moslems Shooter, in denen sie immer erschossen werden. Also was ist das eigentlich für ein Gefühl, wenn man immer auf Seite derer steht, die die Bösen sind und die man hier irgendwie erledigen muss? Und dann gibt es tatsächlich auch eine ganz andere Form des Umgangs damit, bis hin zu Counterprojekten, in denen halt die Amis die Bösen sind. Und man versucht einfach mal klarzumachen, dass das ja ein interkulturelles Problem ist, was in solchen Spielen dann recht einfach verhandelt wird. So, und das wäre so eine Frage, wie kann man eigentlich bestimmte auch narrative Genres in andere kulturelle Kontexte einbringen. Das führt uns dann in den Bereich der Weltspiele und der Frage, gibt es sowas wie nationale Spielkultur oder typisch deutschen Film, gibt es den, gibt es aber auch typisch deutsche Spiele, und wie sehen die denn aus? So, bezogen auf ein Genre-Korpus ist das Genre-Konzept, also wenn Sie von dem Genre der Dating-Sims sprechen, dann haben Sie eine bestimmte Vorstellung, welche Spiele dazugehören, mit prototypischen Vertretern. Also das typische Dating-Sim ist halt dieses oder jenes. Und Sie haben Merkmale, was reingehört, der Inklusion und der Exklusion. Dating-Simulation mit Tauben, ja, das geht. War sehr erfolgreich. Aber ab wann hört es eigentlich auf, ab wann geht es eigentlich nicht mehr durch? Und solche Fragen kann man sich dann stellen. Und praktisch nutzbar in der Analyse. Das ist einer der Gründe, warum wir das überhaupt hier behandeln, weil es Ihnen hilft, Komplexität zu reduzieren. Solange Sie im Kopf behalten, Genres sind eine Konstruktion und nicht so was Naturgegebenes und Gottgewolltes, sondern tatsächlich entsteht es historisch und kulturell und ist auch immer ein Ausdruck seiner Zeit, dann können Sie es in der Analyse gut einsetzen, weil Sie plötzlich Werke miteinander vergleichen können. Auf der gleichen Zeitebene oder im historischen Verlauf. Und dafür ist es sehr praktisch. Es reduziert Komplexität, weil es Erwartungen schafft. So, hier sehen Sie mal Beispiele für Paratexte, von denen ich gesprochen habe, Zeitschriften. Da kommen solche, das war halt Happy Computer 87 und 86, die haben Spiele vorgestellt, das war noch, daraus haben sich dann die Spielemagazine emanzipiert. Ich glaube, die Powerplay, war dann das erste in Deutschland veröffentlichte Spielemagazin, die sich exklusiv mit Computerspielen beschäftigt haben. Die Happy Computer, das war so alles. Da haben sie die neueste Hardware vorgestellt bekommen, Software zum Abtippen, irgendwelche Interviews mit berühmten Leuten und dann hinten auch mal so ein Spiel. Und da taucht man solche Wörter auf wie Strategiespiel oder Action-Adventure. Das hat eine Genese, also das Wort ist jetzt nicht das erste Mal, dass das Wort verwendet wurde. Aber da taucht ein Genre, also es war noch nicht mal als Genre, so ein bisschen hier, das ist so in dem Bereich. Interessiert dich ein anderes, was so benannt wurde, dann liest dir das mal durch. Wenn Sie gerne Schach spielen, interessiert Sie vielleicht auch They Stole a Million. Und das ist ein Strategiespiel, in dem Sie eine Bank einbrechen müssen und das planen Sie, wie heißt das, Payday heißt das, heute ist es mit Shootern, damals war es, also es wurde kaum geschossen, aber es wurde der Bankeinbruch geplant und dann wurde der abgespielt mit allen Überraschungen, die es gab. Also es war tatsächlich sehr strategisch gemeint. Und das Action-Adventure Jack the Nipper, da müssen Sie halt explorieren, Rätsel lösen und sich auch gegen wendige Gegner behaupten. Amüsante Kleinkind-Hatz. Millionenklau für jedermann steht da drunter. Also das sind so die Versuche, wie fasst man eigentlich so einen Oberbegriff in Worte. Sie sehen ja auch die Wertungsskalen. Damals wurde tatsächlich noch bis in die 40 runtergereicht. Das ist ja nun inzwischen vorbei. Inzwischen muss das ja irgendwo bei der 70 anfangen, in der Regel. Also das ist problematisch. Das gehört zu den Reviews aber dazu. So, das wäre ein Paratext. Ein anderer Paratext ist die Selbstzuschreibung, nicht die Fremdzuschreibung. Und das ist nett zu sehen. Bei Metal Gear Solid, als das rauskam, hätten Sie natürlich sagen können, Action-Adventure. Den Begriff gab es, wie wir gesehen haben, ja schon seit den 80ern. Aber Konami sagt, nein, das ist was völlig Neues. Dafür gibt es überhaupt keinen Begriff. Wir nennen es Tactical Espionage Action. Das war der Fall. Bis heute halten Sie das durch. Seit Metal Gear Solid 5 heißt es Tactical Espionage Operations. Das hat sich ja auch in der Mechanik ein bisschen geändert. Aber als Genrebegriff hat es sich nicht durchgesetzt. Es wurde als Stealth Action Adventure, so wird es heute verhandelt, gleich mit den anderen beiden, in dem Jahr rauskam, Thief und Tenchu, wie Stealth Assassin und Thief the Dark Project. Das waren drei Spiele im gleichen Jahr 1998, die plötzlich sagten, okay, das Ziel ist es nicht, dass du alles niedermähst und alles einsammelst, sondern dass dich keiner sieht. Denn wenn dich einer sieht, bist du so schnell raus aus dem Spiel, weil du gar nicht genug Leben und Ressourcen hast, das zu überstehen. Also dieses das Stealth, also das Schleichen als zentrale Spielmechanik, was dann in der Splinter Cell-Reihe eigentlich noch eleganter umgesetzt wurde. Aber als Genrebegründer gelten im Jahr 1998 diese drei Spiele, von denen Metal Gear hier zu sehen ist. Aber wie gesagt, das haben die Publisher haben das nicht akzeptiert und beharren auf Tactical Espionage Action. Und netterweise kam letztes Jahr mit Invisible Incorporated ein Spiel raus, was sich dann selber auch Tactical Espionage genannt hat, weil sie auch die Stealth-Mechanik nehmen und natürlich zitieren sie die Spielegeschichte und sagen, okay, wir schulden Metal Gear so viel, dieser Reihe, Metal Gear Solid so viel, dass wir deren damaligen Versuch der Selbstbeschreibung mal übernehmen. Und wenn die jetzt auch noch, die waren ja auch einigermaßen erfolgreich, aber wenn jetzt noch mehr dahin kommen, so Spiele, dann könnte es sein, dass das Tactical Espionage Subgenre sich unter den Stealth-Spielen bildet und so entsteht es halt. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, weil inzwischen das Genregefüge so dicht ist, dass für solche exotischen Subgenres kaum Platz ist, aber ein Steam-Tag werden sie schon hinkriegen. Genres haben drei Funktionen, wie ich das habe ich schon mal erwähnt, also Verständigung, Ordnung und Analyse. Was bedeutet das? Verständigung ist, dient der Kommunikation zwischen Produzenten, Händlern und Rezipienten durch Werbung, durch die Gestaltung von Programmen oder durch Online-Plattformen. Also hier sehen Sie mal, was so der übliche Retail-Spielehandel anbietet. Der guckt halt vor allem nach technischen Genres. Da wird wirklich farblich, die Regale werden unterschieden. Da weiß man schon, die Xbox-Spiele, die sind grün beleuchtet und die PlayStation-Spiele sind blau beleuchtet und die Nintendo-Spiele irgendwie rot oder gelb, je nachdem. Und da weiß man schon, in welche Richtung man in dem Laden gehen muss. Und bei Kinect hat man dann auch schon auf der Verpackung den lilanen Rahmen und bei den Nicht-Kinect-Spielen ist es halt der hellgrüne und bei der Xbox One ist es ein bisschen dunkleres Grün. Also es ist so eine ganz klare Farbkodierung der technischen Plattform, damit der Kunde auch nicht irgendwie sich mühsam eins raussucht und dann festzustellen, dass er das gar nicht zu Hause hat. Und das dient vor allem der Kommunikation zwischen Markt und Kunden. Aber innerhalb wird es dann meistens alphabetisch sortiert, so in Videotheken ja auch häufig, aber sie finden halt manchmal auch die Möglichkeit, dass sie dann nach bestimmten Spielgenres das sortieren, insbesondere in Online-Plattformen, wo sie dann den Tag auswählen, bitte zeigt mir alle Plattformer und dann geht's. Hier unten sehen Sie aber, wohin das führen kann. Hier diese How will your far Steam Tech Trivia? Also finden Sie das raus. Ist das Genre Action, Franchise Killer, Board Simulator, Bird Simulator, also Bart Simulation, Dead Franchise, 0 von 10 Punkten, Causes Cancer, Third Person Shooter, The Failure of Mankind. Das war noch aus Zeiten, als jeder irgendein Steam Tech vergeben kann. Und wenn Sie es so wollen, sind das Versuche einer Genrebildung. Die meisten werden scheitern, das verstehen Sie auch warum, weil es eine diskursive Aushandlung ist. Und nicht einer sagt, The Failure of Mankind ist jetzt das neue Genre. Aber der Versuch ist nicht anders. Sie nennen was Action-Adventure. Warum hat sich das durchgesetzt und nicht ein konkurrierender Begriff? Das ist Aufgabe der Spielehistorie. Wie entsteht eigentlich, wo entstand dieser Begriff zum ersten Mal? Wie war seine Verbreitung? Und was waren die konkurrierenden Bezeichnungen, gegen die er sich durchgesetzt hat? Disappointing, Dead Brothers, Steam Trading Cards. Legendary Developers, Lost Potential, Paddled Out. Also das sind so Versuche. Aber eigentlich ist das ganz schön, wenn man sich das anschaut. Da sieht man den Genre-Diskurs noch lebendig und hat nicht den Eindruck, Genre, plötzlich war es da. Wer soll das denn auch gemacht haben? So, Genres dienen auch der Standardisierung der Produktion. Zunächst ist mal jedes Spiel ein Unikat oder jedes Spielkonzept und dann sagt der Publisher, okay, ja, das hat Plattformelemente, dann müssen wir das aber stärker herausarbeiten, dass der Kunde sofort sieht, es ist wie Mario, nur mit Autos oder so. Und dann ist es Unique Selling Point, nicht Mario Kart. Aber also Plattformer mit Autos, haben Sie den, kennen Sie den, Plattformer mit Autos? So, und dann können Sie die Produktion voranbringen, weil Sie sagen, ich will aber in diese Schublade passen. Weil die Kunden ist ja dann auch, also kaum, da kann ich es auch bewerben. Und wenn ich es bewerben kann, dann habe ich mehr Kunden, weil die schon dieses Konzept mögen. Es erleichtert dem Kunden auf der anderen Seite die Kaufentscheidung. Eben zu wissen, okay, Rollenspiele mag ich nicht oder irgendwelche Actionspiele sind mir zu schnell, aber ein rundenbasiertes Actionspiel, damit kann ich arbeiten. Time moves only when you move. Das ist so ein ganz neuer Tagline. Steuerung von Erwartungen und Rezeptionshaltungen. Also Sie erwarten, wenn Sie ein Rollenspiel kriegen, da steht drauf Role-Playing Game und so, dann erwarten Sie natürlich auch bestimmte Mechaniken. Dann wollen Sie Ihren Charakter konfigurieren können. Dann wollen Sie hochleveln und sich individuell in diese Spielwelt einpassen. Und wenn Sie dann alle den gleichen Weg gehen würden, wären Sie zu Recht enttäuscht. Und insofern muss man dann, wenn man das Genre bedienen will und auch die Fans bedienen will, dieses Genres entsprechende Zugeständnisse machen, damit man diese Verständigungsfunktion auch richtig nutzt. Auf der anderen Seite entwickelt sich dann auch so ein bisschen so eine neue Variation, werden wir gleich noch ein paar sehen, dann entwickeln sich natürlich auch neue Genres. Dann hat es die Funktion der Ordnung. Also Klassifizierung schaffen Ordnung im Handel, wie wir gesehen haben, als auch in der eigenen Sammlung. Wie sortieren Sie denn Ihre Spiele? Nur alphabetisch. Aber was machen Sie, wenn es so richtig viele geworden sind? Sortieren Sie dann nach Genres oder sortieren Sie nach Farben der Hüllen oder nach Alphabet, wie es auf der Platte liegt? Das muss man sich anschauen. Aber es ist gar nicht verkehrt zu sagen, ich sortiere auch nach Genres, haben wir oben, zumindest haben wir unsere Spiele nach Genres. Dass jemand sagt, so ein Spiel wie dieses, dann greift mal rein und versucht das rauszuziehen. Es ermöglicht die Vergleiche zwischen verschiedenen Spielen. Entwickeln, hatte ich ja schon gesagt, nicht? Entweder was gleichzeitig rauskommt oder was 2 Jahre davor rausgekommen ist und ein anderes Rollenspiel und Skyrim gegen The Witcher und so, wie verhält sich das? Sie können Spielerprofile erstellen, so hier sehen Sie von Brainhacks, also Sie können so einen Test machen, dann geben Sie ein, was für Spieltypen Sie mögen und hinterher kriegen Sie einen von diesen 6 oder 7 Spielertypen zugeordnet und es wird Ihnen gesagt, wenn Sie diese Spiele mögen, Sie sind ein Explorer-Seeker, dann mögen Sie auch folgende Spiele. Und das wird hier, das ist ganz nett, auch noch mit bestimmten Hormonen in Verbindung gebracht, die Sie besonders antriggern. Also sie spielen gerne, weil sie dopaminsüchtig sind oder nicht süchtig, aber sie mögen den Dopamin oder den Adrenalinschuss. Deswegen lieben sie Actionspiele, aber sie explorieren gerne, weil sie auf Endorphine stehen. Also das ist so ein netter Versuch, können Sie sich mal anschauen, so lala. Es dient aber dazu, Spieler zu klassifizieren. Der typische Rollenspieler, der typische Rennspieler, der typische FIFA-Sportspieler, bis hin, dass die sich dann auch gegenseitig erkennen und auch nicht miteinander reden. Das hatten wir in den 80ern mit Musik, inzwischen bei Spielen, so dass der das eine mag das andere nicht und die Menschen, die sowas mögen, wer Landwirtschaftssimulator spielt, also mit denen will man da nichts zu tun haben. Oder so dieses verächtliche Casual Gamer, die spielen ja nur diese Block-Matching-Spiele. Das geht so ein bisschen aus der Vorstellung raus, dass die Vorliebe auch was über den Charakter aussagt. So, es hilft aber, und das ist für Sie vielleicht spannender, systematische Lücken im eigenen Repertoire zu finden. Wenn Sie bislang immer die Rennspiele vermieden haben oder die Sportspiele, weil die Ihnen zu brösig waren oder die Leute, die spielen, Ihnen unsympathisch waren, Nichtsdestotrotz sollten Sie wissen, was Sie da ablehnen. Und dann gehen Sie mal durch die Liste der Repertoires und sagen, ich habe noch nie eine Dating-Sim gespielt. Warum eigentlich nicht? Und dann fragt man sich, warum, und dann spielt man das mal an. Dann kann man immer noch sagen, das ist nichts für mich. Aber zumindest weiß man, warum es nichts für einen ist, und man ist seine Vorurteile los. Das machen Publisher auch mit ihrem Portfolio, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt ganz viele Tower Defense, aber wir brauchen dringend noch ein Real-Time Strategy, und dann wird zum Teil ganz gezielt ein Entwickler angesprochen, okay, du hast jetzt ein Jahr, mach uns ein RTS, was wir in dieser Franchise zum Beispiel vermarkten können. Also das ist die Ordnungsfunktion, die Genres haben, indem man das einfach so einteilt. Und da gibt es eine Analysefunktion, die in den Game Studies durchaus relevant ist. Hier sehen Sie jetzt von Andreas Rauscher die Dissertation Spielerische Fiktion, Genre, Konzept in Videospielen. Gibt es auch regelmäßig Aufsätze dazu. Also wenn Sie mal irgendwie in den Game Studies wissenschaftlich aktiv werden wollen, sei es im Rahmen einer Seminar- oder Bachelor- oder Masterarbeit, bieten sich Genres immer an, weil es so einen ganz vielfältigen Diskurs Zusammenhang gibt aus den ganzen anderen Medien. Also Genres werden in Filmen seit 100 Jahren diskutiert, in der Literatur noch viel länger. Und allein die Vorarbeiten, die dort geleistet würden, wie definieren sich Genres, wer hat die Definitionsmacht, wer definiert das, die lassen sich alle auf Spiele übertragen und dort natürlich auch neue Antworten suchen. Wie ist die Kanonisierung? Also das, was wir hier machen, wir nennen die Vorlesung Klassiker der Spielegeschichte, schon vermessen genug, nennen sie Genres, haben aber nur 12 Wochen, also wir stellen Ihnen jetzt hier nur 11 Genres vor, und zwingen Sie, hierher zu kommen oder sich das anzuhören, in der Vorstellung, das sind Spiele, die sollten Sie kennen. Aber warum eigentlich? Und wie begründen wir das vor uns und vor ihm? Müssen wir ja gar nicht, wir geben ja die Scheine aus. Aber letztlich funktioniert Definitionsmacht manchmal so, natürlich werden wir es begründen, keine Sorge. Aber tatsächlich betreiben wir hier auch eine Form von Definitionsmacht und Kanonisierung. Allerdings ist das gar nicht unser Ziel. Also wir sagen jetzt nicht, das alles, was sie bei uns kriegen, das sind die wichtigen und die anderen nicht. Das werden wir nicht aushalten, den Widerspruch. Sie kennen das aus Zeitschriften, wenn so die 10 wichtigsten Spiele für die PlayStation, die Leserkommentare sind immer und was ihr vergessen habt. Und das sowieso. Das wird uns auch drohen. Also wir haben gar nicht den Anspruch, die wichtigen Spiele alle, sondern die, die wir zeigen, die sind schon für ihre Genre irgendwie prägend gewesen und sie verstehen das Genre besser, aber es gibt noch eine Menge mehr. So, und da muss man wissen, Genredefinitionen sind immer idealtypisch. Es gibt fast kein Werk, was nur in einem Genre verortet wird. Es hat dann immer noch Elemente aus einem anderen Genre. Dann lässt sich die Frage stellen, wo packe ich es hin? Und es gibt Spiele, die sind so quer, das sind dann halt RPG, Action, Third-Person-Shooter, Spiele, wo man dann überhaupt nicht weiß, ist es eher ein Rollenspiel, ist es eher ein Shooter, ist es ein Strategiespiel und ist es ein Action-Adventure. So das, oder es ist ein Musikspiel, Music Fighter und also es gibt gerade in den letzten Jahren jede Menge Hybridspiele auch und da muss einem klar sein, das ist gehört dazu. Also Sie dürfen nicht glauben, auch bei Filmen ist ja auch nicht anders. Welcher typische Western, welchen gibt es denn? Also die meisten haben ja dann doch irgendwelche Roadmovie-Elemente oder romantische Komödien oder in irgendeiner Form Merkmale, die auch aus anderen Genres bekannt sind. So, und das ist auch die Kritik am Genre-Konzept. Es ist eine unsystematische Schematisierung, gerade bei Spielen, das werden wir ganz deutlich sehen, aber bei Filmen ist eigentlich auch nicht besser, weil es eben nicht aus der Wissenschaft kommend, hier das Komitee der Game Studies Experten hat sich jetzt dazu entschieden, folgende Genres als verbindlich, also das funktioniert ja nicht, sondern es ist kulturhistorisch gewachsen und auch ganz unsystematisch gewachsen, je nachdem, was gerade erfolgreich war und sich am Markt durchgesetzt hat. Auch die Benennung ist nicht einheitlich. Und man tut so, als hätte man eine klare Gliederung eines Korpus, der im Grunde genommen, wenn man reinschaut, dann an allen Ecken und Enden zusammenbricht. Es ist innovationsfeindlich, weil es dazu führt, dass man sich an den Merkmalen orientiert, die prototypisch vorgegeben sind. Und dann darf man jetzt bloß nicht das Genre verlassen, weil die Menschen das ja nicht wollen. Und damit stagniert das Medium. Je stärker die Genre Marktmacht entfalten, desto weniger Möglichkeiten gibt es, da auszubrechen, weil das Risiko dem Publisher zu hoch ist. Die gehen ja davon aus, die Leute suchen immer das Bekannte, solange bis sie es nicht mehr suchen. Und das führt natürlich dazu, dass immer nur das Bekannte reproduziert wird. So, das bestätigt Erwartungshaltungen. Also auch als Spieler entdeckt man nichts Neues, weil man auch weiß, wie es ausgehen muss oder was jetzt kommt der Endgegner und das ist der Mittel, also kommt demnächst der noch schwerere Endgegner und dann muss ich so und so viel grinden, um das zu schaffen. Und insofern ist auch dann die Spielerfahrung sowas wie, naja, es ist halt, okay, war halt ein japanisches Rollenspiel, was soll ich sagen? es ist nett, aber im Grunde genommen wie die anderen auch. Und dann merkt man tatsächlich, dass man kennt es nicht, aber man hat es schon mal gespielt. Oder man kennt es nicht, man hat es schon mal gesehen. Das ist ja das Drama jetzt dieser ganzen Superheldenfilme. Also tatsächlich, also so viel Neues fällt ihnen da auch nicht mehr ein. Und auch die Effekte sind längst nicht mehr so spektakulär, weil der Übergang von jetzt vor 15 Jahren, so von den Special Effects zu den Visual Effects, also als die Computer zunehmend die Filmgestaltung übernommen haben, das war ein gigantischer Schritt, aber jetzt von irgendwie 2,5K zu 4K, das ist zwar schon toll, aber jetzt auch nicht so der große Sprung. Und man weiß gar nicht, was man dem Publikum alles vorsetzen soll. Vielleicht geht es jetzt mal wieder bei Filmen den Bruch, den Sprung zurück in den Realismus. Das ist, zur Filmgeschichte gehört das ja dazu. Hier habe ich ihn noch so, mehr so als Fußnote, das ist ein bekanntes Problem der Katalogisierung von Jorge Borges, die chinesische Enzyklopädie, in der schrieb, dass eine bekannte chinesische Enzyklopädie, aber es stellt sich raus, er hatte sie erfunden, Tiere folgendermaßen einteilt. Die, die dem Kaiser gehören, einbalsamierte Tiere, gezähmte, Milchschweine, Sirenen, Fabeltiere, herrenlose Hunde, in diese Gruppierung gehörige, die sich wie Tolle gebärden, die mit einem ganz feinen Pinsel aus Kamelhaar gezeichnet sind und so weiter, die den Wasserkrug zerbrochen haben und die von Weitem wie Fliegen aussehen. Und er wollte darauf hinweisen, dass Klassifizierungen von Gegenständen oder von Objekten dieser Welt oder Lebewesen von außen vielleicht total absurd klingen. Die mögen ja innerhalb dieses kulturellen Systems irgendwie sinnvoll sein und die dem Kaiser gehören, das ist ja auch sinnvoll als Einteilung, aber es wird ja dann immer absurder, wo man das Gefühl hat, die haben doch überhaupt kein Merkmal gemeinsam und andere, so eine Merkmalsgruppe, in denen sie sich unterscheiden können. Warum das und so weiter, oder die einen haben den Krug zerbrochen, die anderen werden gezeichnet und die Haar, die gehören in die Gruppe. Also man findet kein System, das war aber auch die Idee dieser ganzen Kategorie. Aber mit dem Blick, das gehört auch zur Kategorisierungsgeschichte dazu, können Sie in die Genregeschichte einsteigen. So, jetzt schauen wir uns ludische Genres an. Ich habe gesagt, ludische, narrative, audiovisuelle und performative Genres ist eins so gut wie das andere. Es gibt mehrere solche Einteilungen. Eine gute Einteilung, was heißt gut? Eine pragmatisch sinnvolle Einteilung ist die der Wikipedia, weil die Dokumentation dort so gut ist, muss man sagen. Also das heißt, die haben schon eine Systematik, mit der sie arbeiten können, die ist auch nicht schlecht. Die hat klare Probleme, also insbesondere die Frage der Simulation und der Vehicle Simulation. Wie fängt das schon an? Das eine heißt Simulation, das andere heißt Vehicle Simulation. Wird aber voneinander getrennt. Man hat doch schon den Eindruck, okay, das eine ist eine Simulation, das andere ist eine spezielle Simulation, müsste ein Untergenre sein. Sport wird unter Simulation gefasst, Sports Games, also die ganzen FIFAs und NBAs dieser Welt sind eine Subgruppe der Simulation Games. Es gibt andere Schemata, da ist Sports selbstverständlich ein eigenes Genre, weil es so gigantisch groß ist. Und dann haben sie natürlich immer allerliebst die Kategorie Other Genres, wo dann alles reinpasst, wo man nicht so richtig weiß, wo das unterzubringen ist. Non-Games, Party-Games, Programming-Games. Und damit eigentlich zeigt jedes Schemata seine Stärke an dem etc.-Teil, was da alles reingehört und was wo ist, was woanders keinen Platz mehr hat. Also es ist keine wirklich, es gibt Unterteilungen, da haben sie nur 4 Genres und dann gibt es welche, da haben sie 14. Ich nehme die, weil sie hier sehr schön sich über Spiele informieren können. Die englische und die deutschsprachige, die können Sie vergessen. Die englischsprachige Wikipedia im Bereich der Computerspiele, nicht der Computerspielforschung, aber der Computerspielbeschreibungen und der Genrebeschreibung ist hervorragend, muss man so sagen. Also in meisten Fällen, vielleicht die ganz exotischen nicht, aber Sie finden ja Informationen, die sehr schön dokumentiert zusammengetragen sind, mit Primärquellen zum Teil verlinkt. Besser könnte es sich gar nicht wünschen. Sie haben klare Grenzen, die muss man auch sehen, was die Kontextualisierung angeht, was eben so die eigene Genre-Einteilung angeht. Aber die anderen sind auch nicht besser, die sind nur anders. Deswegen legen wir die auch dieser Vorlesung zugrunde und werden dann Woche für Woche, passt auch von der Reihe, werden Woche für Woche einige dieser, die so ein Genre vorstellen, mit den dazugehörigen Subgenres. Und wenn Sie das nachlesen wollen über die einzelnen Spiele, kann ich Ihnen in dem Fall die Wikipedia, die wird halt echt von Liebhabern gepflegt und von verständigen Liebhabern. Und es gibt keine bessere Quelle. Wir haben keine systematische Computerspielhistoriografie, wie es das bei den Filmen gibt. Darauf wartet die Welt noch, aber dafür ist die Game Studies Forschung zu klein. Wir haben noch keine Philologie und sind auf solche Wisdom of the Crowd Angebote angewiesen. Andere Genres wären technische, also die sich differenzieren unter so Dingen, welche Prozessoren sind daran beteiligt, wie viel Speicher liegt vor, Arbeitsspeicher, Festplattenspeicher und austauschbare Speicher, was für Schnittstellen gibt's, also was für Peripherie kann ich anschließen, welche Bildschirme und Ein- und Ausgabemöglichkeiten habe ich, welche Controller schließe ich an etc. Wie ist die Energieversorgung? Ist es stationär, ist es mobil, ist es vernetzt, also ist es in irgendeiner Form möglich, mit dieser Plattform mit anderen sich auszutauschen. Und solche typischen Genres oder auch Dispositive, kann man sie nennen, sind Großrechner. Das fängt in den 60ern an, die Arcade, die in den 70ern losgeht, Konsolen, die auch in den 70ern beginnen, Homecomputer, ebenfalls in den 70ern. Das sind aber drei völlig getrennte technische Genres. Interessanterweise war die Arcade der Tonangeber. Alle Konsolen wollten so cool sein wie die Arcade und die Heimcomputer auch. Das ging dann bis in die 90er, bis die Konsolen die Arcade abgelöst haben und die Homecomputer durch den PC verschwanden. Der wiederum wird ab den 80ern als Spielcomputer entdeckt. Die tun zwar so, als würden sie nur Tabellenkalkulationen machen, aber faktisch wird die PC-Entwicklung durch Computerspiele getriggert. Also die ganzen technischen Weiterentwicklungen, gerade in der Multimedia-Kapazitäten, das fing in den 90ern an, als bei Microsoft es hieß, das kann nicht sein, dass wir von diesen Homecomputern abgehängt werden, so Amigas. Wir haben so eine viel bessere Maschine und dann haben sie DirectX entwickelt und die Grafikkarten, die Soundkarten wurden durch Dritthersteller nachgerüstet und dann hat der PC mal gezeigt, was er kann, so an Rechenpower und die Homecomputer, dadurch, dass er auch billiger wurde, einfach vom Markt gefegt. Weil tatsächlich auch hier es hieß, also diese Spiele, also Multimedia-Anwendungen, was war das, wenn ich spiele, das sei ein Markt, den würden sie jetzt auch gerne haben. Handhelds geht auch in den 70ern los. Dieser Versuch, mobile Computerspielkonsolen zu verbreiten, war lange Zeit, also viele Jahre dann doch sehr rudimentär, bis es sich dann mit dem Game Boy entsprechend stärker etabliert hat und bis heute eigentlich auch nur von, also als eigene Konsole von Nintendo bedient wird. Aber Konkurrenz in den 90ern überraschend bekommen hat von den Handys. Hier sehen Sie Snake auf dem Handy. Ich glaube, hier ist sogar ein Decktelefon. Nee, ist auch ein Handy. Auf dem Handy, also die ersten Spiele, so glaube ich Ende der 90er mit Snake. Das ist ein älteres Spiel, aber das waren halt die Größe, die so ein Handy-Display aushalten konnte. Und dann muss man sagen, eigentlich Smartphones sind ja nicht mehr nur Handys, sondern Computer mit einer Telefon-App, wären dann eigentlich nochmal ein eigenes technisches Genre, weil die wiederum die ganzen mobilen Plattformen und auch nicht unwesentlich andere unter Druck setzen. Und die Tablets, die auch sehr überraschend kamen, so gegen den Widerstand der Industrie, weil alle gesagt haben, das haben wir schon mal probiert, das hat nicht geklappt und dann klappt es plötzlich doch. Und inzwischen ist es eine sehr beliebte Spieleplattform und dass sie inzwischen, also derzeit kaum ein Spiel veröffentlichen können und diese Plattform, außer sie machen so ein Konsolenspiel, und diese Plattform außer Acht lassen, weil dort eine Menge Geld umgesetzt wird. Dann haben sie narrative Genres, die definiert werden durch das Thema, den Schauplatz, die Charaktere und die Handlung, also die typischen narrativen Elemente, nach denen man so eine Geschichte sich anschauen kann. Nicht die narratologischen, aber zumindest so, nach denen man Geschichten beschreiben kann. Und da sind so die klassischen, eigentlich die klassischen Genres, die Sie aus den Heftchen kennen, die am Bahnhof rumliegen und die also auch Genre-Literatur genannt wird oder Trivialliteratur, sind für Computerspiele prägend. Vielfach auch für Filme, aber bei Filmen gibt es halt so ein gibt es eine Menge genreübergreifende Filme. Bei Spielen ist das viel seltener. Also Spiele sind häufig entweder dann, meistens ja die Spielmechanik gemacht und dann wird halt Abenteuer, da machen wir halt so einen Indiana Jones drauf oder eine Detektivgeschichte. Eine Erotik geht, ist ein ganz eigener Markt, aber Erotikspiele, so Gangster, GTA, Krieg und der ganze Military-Bereich, Krimis, da sind sie eher der Detektiv und nicht der Gangster. Fantasy, da bauen sie halt Drachen und Magier. Horror, dann gibt es irgendwelche Zombies und Monster. Liebe und Romantik, das läuft in Europa viel weniger als in Japan. Science Fiction, da bauen sie halt Raumschiffe und Roboter. Oder Science Fantasy, da brauchen sie noch die Macht und Dinge, die man auch in dem Science-Fiction-Universum nicht zu erklären braucht, wenn man es versucht, es nicht richtig schafft. Sport wäre so ein Genre, also narrative Genre oder Western, das sind von A bis W jetzt mal ein paar. Es gibt noch andere, Sie können ja sich das mal anschauen, also es gibt so eine Liste, die ist irgendwie endlich, aber kann wachsen. Und dann gibt es so Untergenres, Cyberpunk, Steampunk und was ergibt. Also da gibt es auch verschiedene andere, die man da unterbringen kann. Aber es sind so narrative Genres und da erwartet man als Spieler oder als Zuschauer dann auch ganz bestimmte Thematik, ganz bestimmte Schauplätze, ganz bestimmte Arten von Figuren, die da auftauchen oder Handlungsverläufe. Und hier sehen Sie mal von Albert Robidard das 20. Siècle, ein Buch von ihm, also reich illustriert, wie er sich das 20. Jahrhundert vorstellt. Das ist hochspannend, finden Sie auch im Internet. Und wenn Sie einen Computer haben, schauen Sie sich das mal an, weil Sie sehen, wie man sich im 19. Jahrhundert das 20. vorgestellt hat und zum Teil noch so die Ideen des 19. mit übernommen hat, aber zum Teil auch ganz moderne Dinge, dass Menschen mobil Musik hören, am Bildschirm einkaufen oder die jetzt alles zu Hause hören. Das Teleteaching hatte der alle schon vorweggenommen. Das können Sie sich mal anschauen. Und er hat natürlich auch narrative Genres eben wie Science Fiction, Science Fantasy. Und solche Abenteuerromane hat er auch mit beeinflusst. Dann die visuellen Genres, den Stil eines Werkes. Das wiederum wird definiert durch die Rendertechnik. Womit wird eigentlich das Bild am Bildschirm, wenn es einen gibt, ausgegeben? Das nennt man Rendern, die Berechnung des Ausgabebildes. Und da gibt es verschiedene Techniken, die wir in der Dienstagvorlesung auch noch besprechen werden. Und davon hängt dann ab, wie die Anmutung des Bildes ist auf dem Bildschirm. Aber auch von der Auflösung, also wie viele Pixel haben Sie eigentlich zur Verfügung, wie viele Farben haben Sie zur Verfügung. Der Kamerawinkel, woher kommt es, wie viele Dimensionen gibt es, 2 oder 3. Die Projektionsart, ist es isometrisch oder ist es perspektivisch. Der Abstraktionsgrad, ist es eher eine Illustration, ist es Cell-Shading oder ist es fotorealistisch. Oder die Animationsart, in denen es gemacht wird. So, und dann haben Sie sowas wie, also hier alphabetisch sortiert, die Bastelarbeit. Das gibt es jetzt seit ein paar Jahren, weil die Texturen so gut werden, dass man Spiele macht, die aussehen, als seien sie von Hand ausgeschnitten oder auf Stoff gestickt oder irgendwie zusammengenäht worden. Cell Shading ist seit den 90ern, auch das wieder hing mit der Auflösung zusammen. Es hat die Wurzeln vorher, aber Cell Shading fing in den 90ern an. Das soll dann aussehen, also Cell heißt nicht Zelle, sondern von Celluloid, als hätte jemand mit Hand auf so einen Film Celluloid gemalt. Und es hat dann so einen illustrativen Look, aber wird so ein Comic-ähnlicher Look. Sie haben weniger Farben und das Ganze sieht aus wie ein Animationsfilm. Illustration, das ist tatsächlich wie gezeichnet aussieht, meistens für 2D-Spiele gesetzt. Pixel-Look, das ist jetzt, inzwischen heißt das auch Retro-Look, aber in den 80er Jahren gab es halt nur Pixel, weil die Auflösung so schlecht war und die Farbwahl. Da war der Pixel-Look der fotorealistischste, was man bekommen hat. Und ich weiß das auch noch, weil man plötzlich hatte man 16 Farben und das war ja schon das Doppelte von 8. Und damit konnte man jetzt plötzlich verschiedene Hautfarben der Spielfiguren darstellen. Und Basketball, da gab es plötzlich afroamerikanische Basketballspieler, weil man braun hatte und so als Pixelfarbe. Und das war viel realistischer als nur die Orangetöne, die man vorher hatte. So, und das war eine Zeit lang, und dann kamen die mit den 256 Farben und dann VGA und Super VGA. Das war der Weg zum Fotorealismus und jetzt inzwischen ist Pixel halt irgendwie charmant, so ein bisschen retro oder sehr retro und wird auch nicht mehr als Fotorealismus gesehen. Da ändern sich dann auch solche Begrifflichkeiten. Der Realismus ist halt da inzwischen nach unten angekommen und noch weitergehend. Da erwartet man, dass es so aussieht wie durch eine Kameralinse gefilmt, mit Lensflares und allen möglichen Verzerrungen, mit Regentropfen auf der Scheibe, damit das alles so aussieht, als wäre gerade eine Kamera am Start und nicht etwa der Spieler selber. Das ist schon ganz interessant. Man imitiert eigentlich Fotorealismus, heißt es ja auch. Man imitiert den Fotoapparat und gar nicht so sehr das Aussehen, man sei selber da. Das wird sich eventuell ändern mit Virtual Reality. Wenn die Auflösung besser wird, dann will man dem wirklich das Gefühl geben, du bist da und nicht dein Kameramann ist vor Ort. Dann haben Sie Low Poly. Auch das ist eigentlich ein Weg in den Realismus. Nur heute würde man sagen, so was Ende der 80er und Anfang der 90er als 3D rauskam, und das war ja eine ganz neue Welt. Echtes 3D mit beweglicher Kamera, weil man mit polygonbasierten Modellen arbeitete, das kann man heute als Low-Poly-Look und bezeichnen und die Ränder sind da so, wann endet das und wann beginnt das, andere ist nicht klar, aber wäre so ein visuelles Genre. Abstrakte Spiele, so wie Tetris, wo man auch überhaupt nicht das, also es soll nicht fotorealistisch sein, sondern es sind einfach abstrakte Formen, gerade bei Puzzle Games ganz beliebt. Oder selten, aber immer noch anzutreffen, die Wireframes, wo man nur die Umrisse zeichnet, was Vorteile hat, man spart sehr viel Rechenzeit und kann die hier in Vip Ribbon, das Spiel war so klein, dass es in den Speicher der PS1 passte. Man konnte die CD rausnehmen und seine eigene Musik-CD reinlegen und dann aus der Musik wurden die Level generiert und da musste man dann entsprechend die richtigen Tasten drücken und seine Musik nachtanzen. Es war ein Wahnsinnsding in der Zeit, dass man ein Spiel mit prozeduralen Level hat aus seiner eigenen Musik und damit zeigte die PlayStation einfach, hey, ich kann auch Musik-CDs abspielen. Das war für viele ein Kaufgrund. Die kauften dann nicht einen CD-Spieler und eine Konsole, so ein Nintendo, sondern kaufe ich mir gleich eine PlayStation, habe ich beides in einem Gerät. Und in der PlayStation 2 wurden dann DVDs geguckt und in der PS3 die Blu-Rays. Und so ist das hier halt mit Rip Ribbon so als Spiel, was auf Wireframes basiert, ein Look, der eigentlich aus den frühen 80ern kam, als man noch nicht mal Pixel hatte. So, und dann gibt es performative Genres, die sich definieren durch die Spieler, was sind das für Leute, durch die Umgebung, in der es stattfindet, durch das Publikum, das zuschaut, ist überhaupt alles präsent oder nicht, durch die Handlungen, die ausgeführt werden in der Spielwelt als auch in der Welt der Spieler oder die Emotionen, die dadurch ausgelöst werden sollen und die tatsächlich ausgelöst werden. Und ein performatives Genre ist im Gegensatz zu den bisherigen, da kann man sagen, also Rip Ribbon ist halt ein Wireframe-Spiel für die PS1 und ansonsten ein Action-Musikspiel, also das ist unabhängig davon, ob es jemand spielt. Das performative Genre ist in jeder Instanz im Zweifel ein anderes. Also manchmal macht man einen Wettbewerb, manchmal will man sich nur selbst ausdrücken, manchmal nur als Zeitvertreib. Das gleiche Spiel oder dasselbe Spiel kann mal Zeitvertreib sein, mal Wettbewerb. Insofern liegt es dem Titel oder dem Werk nicht bei, wie es performativ genutzt wird, sondern das hängt halt von den Spielern der Umgebung und dem Publikum ab. Ob ich es, also Sensation Seeking, wenn Sie mal Super Hexagon spielen, werden Sie wissen, was ich meine. Also ob man da versucht, irgendwie so den Schwindel raus, nein, den Vertigo, also dieses Gefühl der visuellen, audiovisuellen Überforderung provozieren will, was so ein bisschen das Effektkino macht, Sensation Seeking. Ob es ein soziales Erlebnis ist, spiele ich alleine oder spiele ich vor allem, um da mit Freunden drüber zu plaudern oder um Let's Play aufzunehmen und irgendwie eine Sendung zu gestalten, am besten noch in Form einer Demonstration. Oder spiele ich explorativ, also hier Minecraft Edu als Lerntool im Schulunterricht. Ist es ein Spiel zur Flucht in die Fantasiewelt? Hier gibt es eine schöne Fotoreihe von Robbie Cooper, der, sie heißt Avatar, wo Menschen abgebildet werden mit ihren Avataren in ihrer Spielwelt. Und wie das auch ganz klar sagen, habe ich die Gelegenheit, eine Rolle zu spielen, die ich im normalen Leben nicht habe. Das ist aber eine ganz andere Form, aus der heraus ein Spielerlebnis gesucht wird. Oder aus Demo-Zwecken. Und sehr häufig, wenn Sie Spiele sehen, die Sie nicht selbst spielen, sind Sie halt Zuschauer. Und da ist jemand, der spielt und weiß, dass er gerade beobachtet wird. Solche Menschen spielen anders, als wenn sie alleine spielen. Weil sie einfach jetzt auch was vorführen wollen. Die wollen ja auch dann beweisen, dass sie das gut können. Also weil dieses Performative, diese Co-Präsenz zwischen Zuschauer und Darsteller natürlich auch bei dem Akt, nicht nur beim Schauspiel, sondern auch beim Computerspiel gilt. Und dann können Sie hier so professionelle Vorführer haben, die halt bezahlt werden, um zu zeigen, wie cool Ihr Spiel ist und den Leuten das Gefühl geben wollen, boah, das will ich auch spielen. Oder Sie führen es vor, weil wir hier in der Vorlesung hier Spiele vorführen. Aber das werden Sie, das sage ich Ihnen jetzt voraus, wenn ich dann die ersten aufrufe, wer möchte das Spiel spielen, wie dann bei einem dieses Moment, jetzt müsste ich ja nach vorne gehen und mir zuschauen lassen, wie ich scheitere. Und wie viele Finger unten bleiben aus dem Gefühl heraus, ich scheitere doch nicht öffentlich. Ich würde es ja ganz zu Hause spielen, aber niemals vor 60 Leuten. Das macht diese Vorlesung aus. Also bei der Klassiker der Filmgeschichte, da müssen Sie ja nur still konsumieren. Und niemand weiß, ob Sie das jetzt verstehen, was da vorne passiert oder nicht. Aber die Performativität des Spiels werden Sie jede Woche erfahren, wenn Sie sich nicht trauen, den Finger zu heben. Oder wenn Sie sich trauen, den Finger zu heben, weil Sie wissen, das kann ich. Jetzt werden Sie mal sehen, wie gut ich in diesem Spiel bin. Aber den Gedanken werden Sie kaum von sich weisen können, dass Sie wissen, dass Sie beobachtet werden. Und es gibt Szenenapplaus und alles dazu kommen. Also da merkt man, gerade in so einer Umgebung wie hier, merkt man die Performativität dieses Genres, die auch entscheidend ist für das Erlebnis und die Rezeption. Ich muss ein bisschen auf die Uhrzeit? Nö, ich gehe noch. Also heute wird mehr geredet, heute wird nicht gespielt, tut mir leid. Also das ist halt der einführende Vorlesungsteil. Ab der nächsten Woche werden wir hier regelmäßig Titel auflegen. Also Computerspielgenres. Im Gegensatz zu den klaren Merkmalen der Aspektgenres, so narrative Genres, kommt noch dazu, also klare Merkmale, ein klarer Western, klarer Science Fiction, aber die sind zumindest, haben sie eine klarere Vorstellung, sind die Klassifizierungssysteme der Spielegenres historisch gewachsen und nicht systematisch konsistent, also noch nicht mal annähernd. insbesondere Subgenres kombinieren technische, narrative, visuelle und performative Aspekte, also technische, sowas wie Online-Game. Es gibt Genrelisten, da ist Online-Game ein eigenes Genre. Aber das ist ein technisches Merkmal, es ist halt online zu spielen, da sagt ihr überhaupt nicht aus, was da passiert. Multiplayer-Game, ist das ein Genre? Ja, ein technisches halt, wenn Sie so wollen. Narrative, Dating-Simulation ist ein Subgenre. Simulation kann man sagen, es hat bestimmte Spielmechaniken, aber dass es darum geht, Männer und Frauen kennenzulernen, Sim-Dating-Game, One Dream, das ist eher ein narrativer Aspekt. Oder Landwirtschaftssimulator, das ist ja nun auch eher was die Erzählung betrifft. Es kann visuelle Aspekte haben, Dungeon Crawler, also es sollte halt in irgendwelchen Dungeons spielen, so wie das in der Mitte des Spiels. Oder performative Aspekte wie Exergame, ein Exercise Game, da sehen Sie mal unten Leute, die machen, ich glaube, Dance Dance Revolution oder nee, ich weiß gar nicht, was die machen gerade. Es kann auch sein, dass das gar kein Spiel ist. Ich habe eine falsche Folie, ich muss das Bild austauschen. Also das finden Sie auch mit Tanzmatten. Ich glaube, das ist einfach nur ein Aerobic-Kurs. Aber das gibt's auch auf Dance Dance Revolution Matten oder also mit den entsprechenden Konsolen, wo man, oder nehmen Sie hier Fitness Evolved oder so, dann spielen Sie in der Kinect und das geht halt darum, dass Sie Ihren Kardiorhythmus ins Maximum treiben. Und da ist das Subgenre einfach Performation. Wie Performativität, wie verhalten Sie sich eigentlich vor dem Spiel? Also es ist schon schwierig genug, dass die Subgenres so Military First Person Shooter. Und da wissen Sie alle, was gemeint ist, aber Military ist was Narratives, First Person ist was Visuelles und Shooter ist was Luditives, also eine Spielmechanik. Und diese Kombination, also wenn Sie das dann systematisieren würden, Fantasy First Person Shooter, also die gibt's nicht, die Genres alle, aber da könnten Sie ja die Liste noch beliebig groß machen. Das ist schon mal ein Problem. Dann haben wir die Zuordnung einzelner Spiele ist nicht einfach, was insbesondere bei Rennspielen, Sportspielen und Simulationen auffallen wird. Sind jetzt Rennspiele Simulationen? Schauen Sie in die Wikipedia, da heißt Vehicle Simulation. Ist Mario Kart, was ja irgendwo mal auftauchen muss, ist das eine Simulation und was wird da simuliert? Oder ist es was Eigenes? Und müssten dann Rennspiele nicht ein eigenes Genre sein, wenn sie nicht mehr Simulationen sind? Was ist mit Sportspielen? Na klar, Sie können sagen, FIFA ist eine Simulation einer Fernsehübertragung. Aber was machen Sie mit so Spaßsportspielen, da wo es überhaupt keine Sportart zu gibt? Simulieren die jetzt noch was? Und wenn ja, was? Oder Simulation selber, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Simulation und Spiel? Was ist mit einem Flugsimulator zur Ausbildung von Airbus-Piloten? Die würden das weit von sich weisen, dass sie ja jeden Tag zum Spielen gehen. Aber was ist mit anderen Flugsimulatoren, mit denen sie fliegen lernen können? Das, oder Fahrsimulatoren, in denen sie wirklich fahren lernen können? Da ist schon die Frage, ist überhaupt noch ein Spiel zu stellen? Das Ziel, und das ist ganz wichtig, ist nicht ein vollständiges System eindeutiger Zuordnung, wo alles klar ist und damit sind alle Schubladen irgendwie zu füllen, sondern eine Menge sinnvoller Kategorien, um die Vergleichbarkeit und Abgrenzung untereinander zu vereinfachen, also die Verständigung, eigentlich Ordnung auch und Analysefunktion. Mehr ist nicht zu holen, das gilt für alle Genres, auch in Filmen und Literatur, aber deren Medien sind nicht ganz so komplex, also sie haben nicht sowohl Narration, Visualität und dann noch Spielmechanik und Performativität. Also das ist bei Filmen schwierig genug, auch da können Sie sagen, die Unterscheidung gibt es auch. Das ist ein Fantasy- Zeichentrickfilm. Auch da haben Sie eine technische, also einen visuellen Aspekt und einen technischen Aspekt. Also es gibt auch technische Genres bei Filmen und nicht nur narrative. Aber zumindest haben die nicht auch noch einen ludischen und performativen Anteil. So, wie erschließen Sie nun ein Genre? Kommen Sie in die Vorlesung oder hören Sie sich das an? Aber das reicht nicht. Also es gibt hier die Gruppe von Menschen, die wollen diesen Schein haben, ist einzusehen. Aber dann gibt es ja auch welche unter Ihnen, die interessieren sich echt für das Medium. Also die möchten auch insgesamt ihr Repertoire erweitern oder sie möchten ihre Lücken schließen. Und für die sind jetzt die folgenden Folien gedacht. Wenn Sie mehr wissen wollen, als wir Ihnen hier vorstellen, gehen Sie in die Wikipedia, klicken sich da mal durch, in die englische wohlgemerkt. Von da aus können Artikel zu einzelnen Genres ausgewählt und dort einzelne Werke erschlossen werden. Andere Listen, die sich dann aber auch wieder, also die sind anders kategorisiert, finden Sie bei Moby Games, der wohl umfangreichsten Datenbank, bei IGN, bei GameSpot oder Giant Bomb. Da finden Sie andere Listen mit anderen Genre-Einteilungen, aber wenn Sie zu den Werken vordringen, finden Sie halt auch originelle, also eigenständige Beschreibungen. Das Werk können Sie erschließen, wenn Sie ein Werk haben, was Sie überhaupt nicht kennen. Und so Star Fox, haben Sie vielleicht mal gehört, weil das eine Figur aus Super Smash Bros. Ist. Aber wenn Sie Star Fox selber spielen nicht kennen, und das sollten Sie tun, so, dann gucken Sie schon mal, googeln Sie mal den Spielenamen. Das ist immer so der erste Schritt. Meistens landen Sie dann als erstes bei der Wikipedia. Dann recherchieren Sie bei den anderen Datenbanken, was es dazu gibt. Dann finden Sie dort verlinkt Paratexte, also Reviews, Kritiken, Fanseiten, Selbstbeschreibungen, Werbung, gescannte Broschüren und Handbücher. Also wir sind ja inzwischen bei manchen Spielen so, dass man wirklich die Originaldokumentation als Scan hat und die Originalkritiken aus den 80ern und den 90ern nicht einfach irgendwie jemand hat das nochmal zusammengefasst, sondern eingescannt und online. Besser geht's nicht für einen Historiker. Doch, besser geht's, Sie haben es als Papier in der Hand. Aber dann haben Sie zumindest nicht mehr diese Vermittlung durch einen weiteren Autoren dazwischen. Also damit können Sie sich so ein Spiel wirklich erschließen. Wie war es? In welchem Kontext stand es? Was war der Anspruch? Was waren die anderen Spiele, gegen die es sich abgrenzen wollte? Was war das Besondere? Auf welche Filme rekurriert es? Das können Sie da alles finden. Und dann spielen Sie es, wenn Sie es schaffen. So, spielen, wie können Sie das machen? Wir haben eine Menge Spiele oben. Man kann vieles emulieren. Wir haben eine Kooperation mit dem Computerspielemuseum in Berlin. Also wenn Sie sagen, Sie wollen aber hier nicht mit gezogenen ROMs arbeiten, dann bestellen wir Titel und dann können Sie mit dem Original spielen. Also möglich ist das, es ist aufwendig, aber für die Forschung ist es nicht anders als andere Laien auch. Wenn es aber überhaupt nicht möglich ist, weil es sich um eine Vectrex handelt, wir haben keine Vectrex mit Vektordarstellungen aus den Zeiten, dass es noch keine Pixel gab, das ist schon fantastisch, das mal zu sehen, und es ist nicht am Monitor nachvollziehbar. Ich kann Ihnen nicht zeigen, wie eine Vektorgrafik aussah auf dem Radarbildschirm in den späten 70ern, weil ich Ihnen immer nur eine verpixelte, digitalisierte Version einen Film zeigen kann. Das, was dir am nächsten kommt, ist so eine Lasershow, wo Sie wirklich diese scharfen Linien haben, ohne irgendwelche Treppen und alias Anti-Alias-Pixel, sondern einfach die Linie wurde von da nach da gezogen. So, das ist nicht möglich. Werden Sie nicht spielen können, vielleicht im Computerspielemuseum oder in irgendeinem dieser Museen. Das nächstbeste, was Sie machen können, ist dann den Namen einzutippen auf YouTube plus das Wort Gameplay. Dann vermeiden Sie häufig diese Let's Player, die sich so gern selbst reden hören. Nein, deren Fans hören Sie ja so gerne reden, aber spielehistorisch ist das nicht hilfreich. So, dann kriegen Sie manchmal auch so Silent Playthroughs oder so, wo die Leute das Spiel wirken lassen und nicht sich. Und dann können Sie zumindest mal einen Eindruck kriegen, wie sich dieses Spiel angefühlt haben oder wie es ausgesehen haben mag. Und wenn Sie eine höhere Repertoirekenntnis haben, ist es auch ganz gut, weil Sie dann sagen, okay, das ist ähnlich wie dieses und jenes Spiel. So, und wenn Sie mitmachen wollen und sagen, hey, ich habe da auch was zu sagen, gucken Sie sich mal die Qualitätssicherung an, nach denen Videogame-Artikel zu schreiben sind. Das ist eben nicht so Weltwissen der 14-jährigen Zocker, sondern da gibt es inzwischen eine große Community um jeden Titel, gerade sowas wie Star Fox. Da gucken ja Dutzende Leute drauf, dass ihr Lieblingsspiel da nicht verhunzt wird. So, und dann gibt es entsprechende Guidelines und Templates, wie so ein Artikel auszusehen hat. Und es wird immer gesagt, gerne, ja, Wikipedia, da kann ja jeder alles ändern, tut's aber nicht. Und wenn doch, dann geht das durch ein Redaktionsteam und es steht einer gedruckten Fassung in nichts nach und ist vielfach deutlich besser, weil es eben Informationen aus so vielen Quellen aufnehmen kann. Also da muss ich sagen, ist das wirklich in vielerlei Hinsicht, im Computerspiele-Beschreibungsbereich ist die Wikipedia eine Primärquelle. Also Sie können sie auch problemlos zitieren, aber nur hier, und sagen Sie nicht von den Kollegen, Herr Kubek sagt, Sie dürfen immer Wikipedia zitieren. Bei Spielen, bei mir dürfen Sie das. Wir machen weiter mit dem Überblick über die Vorlesung. Also entlang dieser genannten ludischen Genres. Die grundlegenden Merkmale von Actionspielen sind die Beherrschung des Raums. Also in den meisten Actionspielen geht es darum, dass Sie in irgendeiner Form es schaffen, sich in dem Spielraum zu orientieren und dort auch die wichtigen Punkte zu besetzen. Das Ganze basiert auf einer schnellen Abfolge einfacher Entscheidungen, weil Sie, das wäre jetzt ja kein Actionspiel, zeitkritisch vorgehen müssen. Also Sie haben wenig Zeit, um einfache Entscheidungen zu treffen. Gehe ich nach links, gehe ich nach rechts, beschleunige ich, bremse ich ab, schieße ich nicht, ducke ich mich, springe ich etc. Und das Ganze in schneller Abfolge. Und dadurch wird das Spiel zum Actionspiel. Haben wir schön gesehen bei Superhot, ein Shooter in Time Moves Only When You Move, wo man ein Actionspiel nimmt und diese einfache Formel, wenn Sie die Zeit anhalten wollen, dann legen Sie den Controller weg, wird aus dem Actionspiel ein Puzzlespiel. Und das ist genau der Punkt, wenn Sie eines dieser Merkmale rausnehmen, es geht immer noch um die Beherrschung des Raums, aber die schnelle Abfolge einfacher Entscheidungen wird rausgenommen und plötzlich haben Sie ein Puzzlespiel. Viele Actionspiele basieren auf der Beobachtung und Ausnutzung von Mustern, Bewegungsmuster, Angriffspatterns des Bosses oder irgendwelche anderen Dinge, die sich bewegen, von der KI gesteuert werden. Und da müssen Sie hinschauen und wenn Sie das dann ausnutzen können, dann können Sie ausweichen oder steuern oder entsprechend eingreifen. und sie brauchen ein genaues Timing und kinästhetisches Erlernen der Spielsteuerung. Das ist ein performatives Merkmal. Sie müssen einfach ihren Controller beherrschen. Und das kennen Sie, wenn Sie jemals Actionspiele längere Zeit gespielt haben, wo dann das Wissen von dem Kopf und dem Nachdenken in die Hände übergeht. Wo Sie einfach nicht mehr nachdenken müssen, wie Sie das spielen und was Sie zu tun haben, sondern wo es einfach nur noch darum geht, die richtige Entscheidung zum richtigen Moment zu treffen. Subgenres wären das Labyrinthspiel, ausgelöst durch Pac-Man 1980, in dem es im Wesentlichen darum ging, dieses Labyrinth leer zu futtern und den Geistern auszuweichen, die sie in verschiedenen Strategien verfolgen. Hat eine Fülle von, also es war eines der ersten Spiele, in denen nicht geschossen wurde oder die keine Sportspiele waren. Also es war ein ganz anderes, es war auch ein ganz eigenes Genre in seiner Zeit. Das entstand dann auf der Grundlage, ja, weil man irgendwie, der Macher wollte was zum Thema Essen und familienfreundlich, und das hat sich dann so das eins das andere ergeben. Wurde aber gleich zu so einer Ikone und ist eine der am bekanntesten, der bekanntesten Spielfiguren überhaupt, so mit Pikachu und Mario zusammen. Kennt fast jeder Pac-Man, obwohl die meisten es nie gespielt haben. Oder nur irgendwie so ein Flash-Klon auf einer Webseite. Und das Original Pac-Man, wir legen das ab und zu mal oben auf. Dann können Sie es mal spielen. Das spielt sich völlig anders als das, was Sie aus dem Web kennen. Und es ist auch viel schwerer als die meisten Pac-Man-Klone, die man heute noch zum Spielen bekommt. Deutlich größer und bekannter ist das Jump and Run. In Deutschland heißt es Jump and Run, ein klarer deutscher Name. Für ein Genre, im Englischen heißt es Platformer. Der ist auch irgendwie gut, also beide Namen drücken es ganz gut aus, um was es geht, nämlich man springt und rennt von Plattform zu Plattform. Angefangen hier mit Donkey Kong 1981, und auch das ist so ein Titel, der wegkam von dem, also bis dahin war es Space Invaders tonangebend mit dem Shootern, und Sportspiele liefen immer schon ganz gut, oder Rennspiele, und jetzt mit Donkey Kong kam da mal was Neues, ganz klar angelehnt an so eine ikonische Szene aus King Kong. Der Kong, der halt da die Frau entführt, auf den Turm bringt, und dann der eine, der hochklettern muss, um sie zu retten. Und dann gibt es verschiedene spieltypische Hindernisse. Und es entsteht durch die Figur des Jumpman, damals hieß er noch so, eben dieser typische Klempner Mario, der auch sein Aussehen der Pixelhaftigkeit verdankt. Also der Schnurrbart sorgt dafür, dass die Nase einen guten Kontrast hat, weil wenn man nur so wenig Pixel hat, ist es einfach eine grafische Entscheidung. Und das hat sich dann später so durchgesetzt, dass es der italienische Klempner ist. Ich glaube, ursprünglich war er auch Zimmermann als Figur, der Jumpman. Und das hat dann Nintendo Mitte der 80er gemerkt, dass sie da eine Marke geschaffen haben, die über das Einzelspiel hinaus bekannt ist und die ja bis heute, also Generationen von Jungspielern, aber auch älteren Spielern, mit Nintendo verbindet. Und das haben sie natürlich auch geschickt gemacht, dass sie es bis heute nicht lizenzieren. Also niemand darf Mario-Spiele rausgeben, vielleicht ganz wenige Ausnahmen, bis auf Nintendo selber. Und das sorgt dann dafür, dass ihre eigenen Konsolen im Wesentlichen von der Mario-Franchise getragen wird. Bei der Wii U kann man es besonders gut sehen, weil niemand anders Spiele dafür entwickelt, außer Nintendo, und die nutzen natürlich ihre Franchises aus. Rechts sehen Sie dann Super Mario Galaxy 2, was dann schon 3D und also Mechanik, da ist fast nichts mehr zu erkennen von dem ursprünglichen Donkey Kong, aber dennoch gilt es als Plattformer. Dann gab es mal ein erfolgreiches Subgenre der Flipper-Pinball-Spiele. Historisch haben sich ja Arcade-Spiele auch aus den Flipper-Automaten, na, vielleicht nicht entwickelt, aber zumindest standen sie neben ihnen lange Zeit in den Arcades. Und auch, dass wir drei Leben haben in den vielen Spielen, verdanken wir dem Umstand, dass man damals für einen Dollar halt drei Bälle bekam. Also solche Elemente haben sich in den frühen Arcades durchgesetzt, und das hat sich dann tradiert bis heute, wobei die Ahnenschaft zu dem Pinball vielfach in Vergessenheit geraten ist. Aber es gibt dieses Subgenre der Pinball-Simulation, was so groß ist, dass es also in manchen Listen zumindest als eigenes Subgenre geführt wird, und man versucht fotorealistisch und auch performativ, also man kann dann gegen den Controller dotzen und dann wackelt der Tisch, und das darf man nicht zu heftig machen, sonst blockiert der die Eingaben. So. Und das wird dann versucht, möglichst kinästhetisch auch nachzuempfinden, dass sie das Pinball-Erlebnis haben, was dann aber zum Teil auch über die Möglichkeiten hinaus weiß, was Pinball konnte. Also dass sie dann Antigravitation haben oder Bälle, die sich verwandeln, und also alle möglichen Dinge können sie machen. Und mit Pinball gibt es, das werden wir dann noch später sehen, alle möglichen Verschneidungen mit anderen Spielegenres. Kampfspiele, Fighting Games sind nicht 87 entstanden, aber mit Street Fighter entstand die Franchise, die das Ganze dann also gerade Street Fighter 2 später, die das Ganze voranbringt, so ein bisschen angelehnt an die Kung-Fu-Filme aus den 70er Jahren, ist es relativ schnell ein eigenes Subgenre geworden, Fighting Games, die dann bis heute halt auch auf E-Sport-Niveau weitergetragen werden, dass es Leute gibt, die wirklich professionell von Preisgeldern leben, die man in Fighting Games gewinnen kann. Das ist also eine in sich, naja, es ist so eine Szene, weil der Anfänger, der mescht halt, also der haut wild auf die Buttons und dann gibt es immer so Filme, wo dann Conan O'Brien irgendwie Smash Brothers gewinnt, weil er den Controller auf den Oberschenkel schlägt, um mal ein bisschen klar zu machen, dass das Spiel kein Können, sondern lediglich halt geschicktes Draufhauen ist, was aber nur daran liegt, dass sein Gegner das auch nicht kann. Und dann gibt es so diesen Punkt, in dem man wirklich dieses Spiel beherrscht, der ist aber als Hürde größer als bei anderen Spielen. Es gibt nicht so einen graduellen Anstieg, sondern tatsächlich lange Zeit drückt man wahllos und dann plötzlich erkennt man Muster, die man dann auch ausnutzt. Und es ist als Zugang viel schwieriger oder viel leichter, weil jeder sofort mitspielen kann und dann letztlich ist es so entweder ein Partyspiel oder so eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den Mechaniken und den Möglichkeiten, die Einzelnen haben. Dann die Shoot'em-ups, so als Ursprung der Shooters. Shoot'em-up kommt so aus der Zeit, als es wirklich, hier mit Space Invaders, kann man sagen, ist so der große Durchbruch, der dann auch Computerspiele oder Arcade-Spiele in die große Öffentlichkeit bringt. Da geht es einfach darum, viele Gegner, die auf dem Bildschirm sind, mit möglichst vielen Schüssen irgendwie wegzubringen. Und Space Invaders ist dann auch ganz spartanisch gegen 1978, weil sie immer nur einen Schuss haben und dann sowas wie Jamestown, Legend of the Lost Colony, ist insofern interessant, weil es die alten Arcade-Spiele wieder aufgreift und mit moderner Ökonomie verbindet. Also sie können Punkte sammeln, die sie dann eintauschen können, um ihre Schiffe abzugraden und das Ganze, was man heute von Spielen erwartet, dass kein Durchlauf umsonst ist. Das finden sie dort, ist aber von 2011 in so einem Retro-Look, wie so Shoot'em-ups aus den späten 80ern und den frühen 90ern gemacht. Ich glaube, nächste Woche stehen Shooter auch auf dem Programm, dann schauen, oder Action, müssen wir mal schauen, stehen die auf dem Programm, da schauen wir uns die wirklich auch mal an. Heute will ich Ihnen nur mal so einen Überblick über die einzelnen Genres geben. Daraus entwickeln sich dann die First-Person-Shooter. Mitte der 80er gibt es die ersten Modelle, oder wenn Sie wollen, das geht bis in die frühen 70er zurück, so Panzersimulationen aus der First-Person-Perspektive. Aber auch hier der große Durchbruch Wolfenstein 3D. Von 92 und dann Doom und die entsprechenden Nachfolger von id Software. Und hier Bioshock Infinite als ein Titel, der jetzt 2013 recht bekannt war, zumindest, also war gut vermarktet, eine Form von First-Person-Shooter. Die Grundmechanik hat sich kaum geändert. Sowas wie Wolfenstein und Doom können Sie inzwischen online spielen bei archive.org. Da gibt es die ganzen alten DOS-Spiele. Im Emulator, im Browser, also da können Sie mal sich anschauen oder anfühlen, wie fühlte sich das eigentlich an und was sind so die Unterschiede im Vergleich zu den heutigen First-Person-Shootern. Ist aber auch das Genre, was die meisten Kontroversen ausgelöst hat. First-Person-Shooter, weil da immer dann die moralische Sorge besteht, wer so viel Gewalt aktiv hervorbringt, ist irgendwann nicht mehr in der Lage, zwischen Spiel und Wirklichkeit zu unterscheiden. Und diese ganzen Killerspieldebatten der späten 90er und eigentlich bis 2009, bis 2010 herum, sind von diesem Genre, wo es dann hieß, alle Spiele sind Shooter und es sind alles First-Person-Shooter. Da entstand so ein bisschen dieser falsche Eindruck, weil dieses Genre so massiv durch die Presse getragen wird und dann auch durch alle möglichen Berichterstattungen. Immer wenn ich von Computerspielen rede, sieht man das oder Counter-Strike. Dann gibt es Third-Person-Shooter, auch Shooter, die halt aus der Over-the-Shoulder-Perspektive oder die Kamera hinter der Figur ist, was für den Entwickler viel schwieriger ist, weil sie auch noch eine Figur animieren müssen. Die müssen nicht nur so eine Hand und eine Waffe, sondern das Ganze auch noch mit einem kompletten Character-Model darstellen. Aber sie haben die Möglichkeit, im Gegensatz zu First-Person-Spiele stärker eine Figurenentwicklung zu betreiben, weil sie ja so eine Figur haben, die sie durch dieses Spiel und die Geschichte begleiten. Also sind Third-Person-Spiele, nicht nur die Shooter, aber Third-Person-Spiele häufig viel narrativer als die First-Person-Shooter. Es hat sich dann in den letzten Jahren ein bisschen geändert, aber Third-Person-Spiele sind meistens mit Charakteren oder Figuren verbunden, die eine eigene Geschichte haben. Denken Sie an Lara Croft, die ja als so Ikone der Computerspielwelt in den 90ern galt und nicht unwesentlich trug dazu bei, dass man halt ihre ganze Figur gesehen hat und nicht sie aus der Perspektive der Heldin da sich durch die Abenteuer geschwungen haben. Dann gibt es was Nettes, was kein eigenes Genre ist, aber eins sein sollte, einfach aus Vollständigkeitsgründen, die Second-Person-Shooter. Also da sind sie der Angreifer und steuern aber die Figur, die der Angreifer sieht. Also sie blicken aus Sicht einer zweiten Person auf ihre Spielfigur, die sie aber tatsächlich steuern. Und sie müssen immer auf sich selbst schießen. Es gibt so zwei, drei Spiele, die das aufgreifen als Mechanik, aber es hat sich nicht durchgesetzt, aus Gründen, die mir nicht so ganz verständlich sind, weil das Konzept originell ist. Aber wahrscheinlich gibt es halt gerade nur ein oder zwei Spiele, die man sich damit vorstellen kann, und dann wiederholt es sich. Insofern kann man sagen, der Genrebegriff ist auch ein produktives, ästhetisches Konzept, dass sie nämlich Genres sich anschauen und sagen, da gibt es eine Lücke. Und in dieser Lücke, da fehlt einfach was. Und das füllen wir jetzt mal aus. Und so war das auch gemacht. Second-Person-Shooter wurde genau so entwickelt unter dem Aspekt, hey, es gibt First- und Third-Person-Shooter, da fehlt noch eine Perspektive. In der Literatur gibt es das auch. Es gibt die Ich-Erzählung, dann gibt es die Fremderzählung. Dann gab es halt, inzwischen gibt es viel stärker die Du-Erzählung. Wo immer jemand, der Leser wird immer als Du angesprochen. Aber man weiß nie, wer ihn da eigentlich anspricht. So ist das bei dem Second-Person-Shooter auch. Aber es wird nicht systematisch in andere Genres übertragen, ist mir zumindest nicht bekannt. So, wir gehen hier alphabetisch vor. Adventures, das nächste große Genre, da geht es nicht um zeitkritische Entscheidungen, sondern einfach um die richtigen Entscheidungen, die man trifft, und das Lösen von Rätseln. Das können Objekträtsel sein, dass sie Objekte finden, die sie miteinander kombinieren müssen, Informationsrätsel, sie müssen die Zahl finden, um den Safe zu öffnen, Logikrätsel, sie müssen die Schalter in die richtige Reihenfolge bringen, damit dann das Wasser steigt. Oder Hidden Objects, sie müssen Objekte vor komplexen Hintergründen identifizieren. Also irgendwie, sie müssen hinschauen, nachdenken und dann die richtigen Schlüsse ziehen. Und dann geht die Geschichte weiter. Das ist haarscharf an den Puzzle Games vorbei. Aber im Gegensatz zu denen gibt es halt nicht nur so eine verbindende Geschichte, sondern die Rätsel selber sind viel stärker in die Narration eingebunden. Historisch entwickelt hat sich das aus den Text-Adventures, also Zork wäre 1979, aber das Colossal Cave Adventure von 76 steht hier am Anfang in der Computerwelt. Aus der Literatur war das schon bekannt, Bücher, in denen man irgendwelche Entscheidungen trifft, auf welche Seite man blättert. Aber das Interessante bei Text-Adventuren war, dass sie was eintippen können und das Spiel antwortet ihnen darauf mit einer neuen Nachricht. Und da wurden dann auch entsprechende Rätsel gestellt, die sie lösen müssen. Gehen sie nach links, gehen sie nach rechts, nehmen sie die Lampe mit, öffnen sie den Käfig, wie kriegen sie die Tür auf? Es entwickelte sich dann weiter zu den Text-Adventures mit Bildern, wie in The Hobbit, also was dann auch die Geschichte vom Hobbit nacherzählt. Und ab und zu mal, so wie so ein Bilderbuch, wo der Text das Wichtige ist und ab und zu gibt es halt eine Illustration, wird die aktuelle Szenerie gezeichnet am Bildschirm. So, das ist dann so der Übergang zu den Grafik-Adventures, die erst also zunehmend den Text in den Hintergrund treten lassen, dann wie bei Myst 1993 gänzlich auf den Text verzichten und nur noch dieses Point-and-Click ins Bild rein. Da gibt es in den 80er Jahren eben Point-and-Click-Adventures, in denen sie das richtige Verb auswählen und dann auf die Tür klicken, öffne Tür, und das überspringt man, das habe ich jetzt übersprungen, das machen wir in der Vorlesung. Und dann gibt es halt die Adventures, die inzwischen auch üblich sind, dass sie vielleicht ein Inventar verwalten, aber man gibt keine Texte mehr ein, man wählt auch keine Texte aus. Das System ist kontextsensitiv. Wenn Sie auf die Frau klicken, dann werden Sie sie wohl bewegen wollen. Wenn Sie auf die Tür klicken, werden Sie sie wohl öffnen wollen. Und es gibt eine Aktion, die Sie jetzt machen können damit. Oder Sie wählen was aus dem Inventar und dann legen Sie das dahin. So, das sind als, und das ist tatsächlich so ein Genre, was in Deutschland noch relativ gut läuft. Nicht zuletzt dank Datalic, die weiterhin qualitativ hochwertige Spiele auf den Markt bringen. Aber die finden hier ja auch ihre Käufer. Also es gibt noch eine Menge Menschen, die diese ruhigeren Spiele mögen. Im Gegensatz zu anderen Ländern, wo das Grafik oder die Adventures dann durch die Action-Adventures abgelöst wurden. Ein Subgenre, was vorwiegend in Japan produziert wird, aber dann auch international andere Ableger hat, ist die Visual Novel. Viel stärker ein Buch oder ein Comic als ein Spiel, weil sie sehr viel lesen, also sie haben sehr viel Bild oder sehr viel Bild-Text-Kombination und ab und zu eine Entscheidung zu treffen, die dann aber auch häufig sehr reduziert ist. So ähnlich wie diese Choose-Your-Own-Adventure-Bücher, wo sie dann eben entscheiden, gehen sie nach links, gehen auf Seite 17 oder auf Seite 68. Und sowas können sie dann treffen und es entfaltet sich im Wesentlichen eine Geschichte. Manche sind dann auch mehr Novel als Visual und manche sind mehr Visual als Novel. Aber es ist in Japan ein unglaublich beliebtes Genre. Nicht zuletzt, weil in Japan die Schriftsprache so kompliziert ist. Man muss irgendwie 10.000 Zeichen kennen, um schreiben und lesen zu können. Das dauert eine gesamte Schulbildung. Also wenn sie aus der Schule sind, können sie endlich schreiben und lesen. So, und in der Zwischenzeit wird sehr viel Information über irgendwie Mangas oder Animes oder eben grafische Erzählungen vermittelt. Wie verhalte ich mich beim Erdbeben? Was mache ich in der Hauptverkehrszeit oder so? Und da gibt es dann die entsprechenden Zeichnungen, die dann auch einen anderen kulturellen Wert haben als bei uns, wo Comics ja lange Zeit so als, ja, ist für Kinder, so ein bisschen Literatur unterhalb des Trivialliteraturniveaus. Und jetzt seit einigen Jahren als Graphical Novel dann doch zumindest den Weg in die Bücherregale gefunden haben. Aber Visual Novel als meine Batterie ist gerade alle gegangen. Moment. Visual Novel als Subgenre ist in Ländern außerhalb Japans deutlich weniger bekannt oder weniger erfolgreich. Man kann es aber, weil es immer darum geht, die richtigen Entscheidungen zu treffen, als Subgenre der Adventures ansehen. Ähnlich die Interactive Movies, in denen sie wirklich mit Filmaufnahmen, also in den 90ern mit echt Filmaufnahmen gearbeitet haben. Hier X-Files Game, eines der letzten Visual Interactive Movies, ehe das Genre dann irgendwie verschwand und dann durch Quantic Dream, insbesondere Fahrenheit und Heavy Rain, dann wieder aus der Versenkung geholt wurde. Jetzt gibt es wieder ein paar mehr, aber man greift nicht mehr auf Filmaufnahmen zurück, sondern vor allem auf 3D-Animationen, aufwendig motion-capturete Aufnahmen etc. Und da gibt es gerade wieder so eine Renaissance jetzt, so Until Dawn und so, also Spiele, die nicht nur aus Frankreich kommen, sondern auch andere steigen da jetzt wieder auf und sagen, okay, uns geht's vor allem, wir wollen einen Film, eigentlich halt mal einen Film machen wollen, aber dadurch, dass der Spieler darauf eingreifen kann, erhöht es das Erlebnis nochmal und wir machen halt einen Interactive Movie. So, und diese Kombination, das war dann in den 90ern, da hatten wir die Adventures, Adventures waren in den 80ern das Genre. Also wurde als Text-Adventure oder als Grafik-Adventure umgesetzt, was Erfolg haben wollte. Dann gab es diese Arcade-Spiele, das waren vor allem Action-Games. Aber Adventure-Spiele sind auch nur was für Homecomputer und PCs, weil sie da Texteingaben brauchen. Die brauchen eine Maus, um wohin zu zeigen. Also Adventures an der Arcade, das funktionierte nicht. Und wir hatten diese beiden Dispositive, die in den 90er Jahren zusammenliefen, weil die Konsolen besser wurden. Und man plötzlich zu Hause Spiele hatte, die nicht schnell zu Ende sein mussten, wie die Action-Spiele in der Arcade. Die Arcade, die wollen ja ihr Geld, also müssen sie schnell irgendwie ihre drei Leben verlieren. Da kann man aber keine komplexen Narrationen aufbauen. Das geht aber in Adventures, wo sie das Spiel einmal kaufen und dann haben sie es und können das dann über 10 oder 20 Stunden spielen. So, und jetzt gibt es in den 90ern, haben sie plötzlich auch zu Hause gute Technik. Die Grafiken werden besser, der Speicher wird größer und alles ist irgendwie schneller, billiger und schöner als vorher. Und jetzt entstehen Spiele, die beides kombinieren, nämlich Elemente aus Action und aus Adventure-Spielen. Und es war sinnfällig, die als Action-Adventure zu bezeichnen, was wir gesehen haben, ja schon bis in die 80er zurückreicht, eigentlich bis in die späten 70er. Aber jetzt hat man so viele Spiele, dass man das wirklich ganz klar als eigenständiges Genre hat, insbesondere Plattform-Action-Adventures wie Tomb Raider oder Zelda Ocarina of Time, also die Zelda-Reihe, die ja schon vorher ein Action-Adventure war, wenn Sie so wollen, aber hier in den 90ern dann auch wirklich ganz neue Werke hervorgebracht hat. Durch diesen Sprung ins 3D konnte man dann das Adventure und den Action-Teil anders betonen. Es gibt die Open-World-Action-Adventures wie GTA, die GTA-Reihe hier von 2003, Teil 3 von 2001 und die entsprechenden Parodien oder also GTA selber wurde dann als, manchmal gibt es auch ein Genre bezeichnet GTA-Klon, weil es so viele Spiele gibt, die so ähnlich sind wie GTA, aber im Grunde genommen ist es besser, das sind Open-World-Action-Adventures. Saints Row hat tatsächlich auch noch dieses Gangster-Milieu, aber sowas wie Red Dead Redemption ist halt Open World, aber nur weil es Open World ist, ist es ja nicht ein GTA-Klon, sondern es nutzt Spielmechaniken, die auch GTA 3 populär gemacht hat, jetzt nicht erfunden, aber populär gemacht hat, aber in ganz anderen Settings, auch mit ganz anderen Spielmechaniken und insofern ist es Open World. Also Sie können sich frei bewegen, Sie müssen nicht Level für Level sich durcharbeiten, Sie können die Welt erkunden, der Hauptstoryline folgen, also meistens sind es ja so Missionen und Quests, aber dann auch Nebenquests einführen, die zunehmend besser werden. Also inzwischen werden auch die Nebenquests so liebevoll gestaltet, dass man tatsächlich ganz unterschiedliche Spiele erleben kann oder wie in solchen Spielen nach Abschluss der Hauptreihe, vielleicht nicht gerade bei Red Dead Redemption, aber bei anderen nach Abschluss der Hauptreihe dann auch stundenlang weiter in dieser Spielwelt verbleiben kann, weil man noch so viel zu entdecken hat oder Nebenmissionen zu erfüllen hat. Also das ist Open World Action Adventure, was auch wieder davon abhängt, Sie brauchen halt wirklich viel Speicher, um was wie in der Open World unterzubringen. Also brauchen Sie auch schnelle Konsolen, die schnell auf den Speicher zugreifen können, also zumindest ein optischer Speicher sollte drin sein, damit es Open World wird. Allerdings geht auch dieses Genre zurück auf die 70er und die 80er, wie wir noch sehen werden, da hat es halt, wo das prozedurale Zeug mit Wireframe-Grafik und was man halt konnte. Ein Subgenre hatte ich ja schon gesagt, Stealth gilt als Subgenre des Action-Adventures, Metal Gear Solid von 98 und dann natürlich Assassin's Creed als vielleicht erfolgreichste Vertreter dieses Genres, was auch die meisten kennen dürften, weil jedes Jahr eine neue Instanz rauskommt, in anderen historischen Settings. Und das ist spannend, weil Assassin's Creed vielleicht spielmechanisch nicht mehr so originell ist, aber das Setting und der Detaillierungsgrad, mit dem da historische Welten nachgebaut werden, auch Historiker aufmerksam macht, zu sagen, okay, wie kann man jetzt eigentlich Assassin's Creed im Geschichtsunterricht einsetzen oder in der Geschichtsvermittlung? Weil Menschen, die das spielen, kennen sich besser in Florenz der Renaissance aus, als nach allen ganzen Vorlesungen oder den ganzen Büchern, die man gelesen hat, weil die einfach durchgelaufen sind. Das ist zwar nicht historisch korrekt in Assassin's Creed 2, aber allemal besser als diese Zeichnungen und Fotos in den Geschichtsbüchern. Und solche Fragen werden an solche Spiele gestellt, bis hin zu, könnten die nicht einfach mal das Spiel ohne des Assassins rausbringen, sodass man einfach nur sagt, Florenz-Simulator, weil die Welt so toll ist. Mal schauen, ob Ubisoft das irgendwann mal tut und sagt, okay, hier ein Bundle Open World der historischen Settings der letzten Assassin's Creed rein. So, das dritte Subgenre Survival Horror, was den Hauptgenre-Vertreter mit Resident Evil hatte. Es gab Alone in the Dark, gab es vorher auch schon andere Titel, in denen es darum geht, mit begrenzten Ressourcen zu überleben. Nicht unbedingt, indem sie sich verstecken, aber indem sie ihre Ressourcen klug einsetzen und bei Zeiten dann auch weglaufen, um ihre Ressourcen nachzuholen. Das ist auch eine eigene Kernmechanik, weil es eben nicht darum geht, jeder Feind, der kommt, wird konfrontiert, sondern man muss vor allem sehen, dass man mit dem, und vielleicht nicht im Easy-Mode, aber in den normalen Spielmodes, mit den wenigen Ressourcen, die man hat, dann auch die Herausforderung bewältigt. Also man muss viel strategischer vorgehen, viel stärker zuschauen, abwarten, gucken, was da passiert, um dann die richtige Entscheidung zu treffen. Und kann nicht einfach wie so in einem Action, man muss einfach schnell sein, man muss schneller ziehen als der andere, sondern da muss man auch klüger ziehen als der andere. Rollenspiele sind als wesentliches Merkmal, haben sich entwickelt aus den Pen-and-Paper-Versionen, so Dungeons and Dragons 1974 und die vielen Ableger, die in Deutschland Anfang der 80er Jahre dann auch übersetzt wurden. So, und das hat Anfang der 80er, also aus Dungeons and Dragons im Oktober kam die Papierfassung raus, im Dezember gab es das erste Computerspiel Dungeons and Dragons, was versucht hat, die Papierregeln in den Computer zu übertragen. Und seitdem kann man das nachvollziehen, wie die Leute, die an dem Spiel gearbeitet haben, in den 80ern hingingen und die ersten Computerrollenspiele geschrieben haben, als in Europa das Konzept noch nicht mehr bekannt war. Und sich dann als eigenständiges Genre hat sich das weiterentwickelt, die 80er, die 90er durch, die Pen und Paper inzwischen aufgesogen. Also es gibt viele unter Ihnen wahrscheinlich auch, wenn Sie Rollenspiel hören, denken Sie natürlich an Skyrim, Elder Scrolls oder die Witcher-Reihe, also irgendwelche Rollenspiele, die am Computer laufen. Und man muss inzwischen sagen, nein, Pen-and-Paper-Rollenspiel, also die man am Tisch spielt mit Würfeln und Zetteln und so. Das gab mal eine Zeit, da war das anders. Da waren Rollenspiele, die Pen-and-Paper-Dinger und Computer-Rollenspiele, das waren die digitalen Varianten. Gemeinsam ist ihnen die Quantifizierung und Optimierung der Spielfigur, dass sie hingehen und versuchen, ihre Figur in Werten auszudrücken, wie schnell sind sie, wie geschickt, wie stark, wie viele Lebenspunkte haben sie, wie gut können sie verhandeln und wie kennen sie sich mit Kräuterkunde aus. Und diese ganzen Werte können sie im Laufe des Spiels verbessern. Also sie, und zwar in verschiedene Richtungen sich entwickeln. Und diese Quantifizierung und Optimierung ist das entscheidende Merkmal, dass sie wirklich ihre Rolle dort aufbauen und ihren Spielstil in dieser Quantifizierung auch wiederfinden. Dann gibt's zum Teil die Quantifizierung und Abwägung moralischer Optionen, ob sie gut oder böse sind, Dark Side oder Light Side. Das wird in der Regel nicht gut umgesetzt. Also es ist sehr lieblos, weil sie immer nur dieses Böse und Gut als Entscheidung haben und das auch wissen. Und viele spielen absichtlich den Bösen, weil sie das ja mal ausprobieren wollen, wie es sich anfühlt, die armen Dorfbewohner umzubringen. Aber es ist aus so einer moralischen Sicht, also ich meine, es macht jetzt niemanden böse, aber es ist so platt. Also so märchenhaft böse halt. Also es gibt halt den echt Bösen und der ist auch richtig böse. Der hat überhaupt keinen Grund, warum er jetzt die alle umbringt, außer weil er es kann. Und es fehlt dann meistens der Versuch zu erklären, was da los ist. Es gibt Versuche, das zu ändern, aber moralische Systeme in Computerspielen ist noch eine ganz eigene Vorlesung, die ich aber nicht in dem Semester halte. So, dann gibt es eine maximale interne regelhafte Verknüpfung der Spielwelt. Wenn Sie die Mission erledigen, kriegen Sie da den Punkt. Und wenn Sie das kaufen und hier tauschen, dann ändert sich da hinten wieder was. Also es ist ein Spiel, gerade die Pen-and-Paper-Variante, wenn Sie das kennen, ist so ein Spiel für Buchhalter. Also Leute, die gerne 300 Seiten lange Regelwerke studieren, in denen steht, okay, in der Nacht, wenn der 3 Meter von dir entfernt ist, aber eine Fackel trägt, dann ist das so viel wert, als wäre er bei Tag 5 Meter entfernt, aber 2 Köpfe kleiner. Und das gibt's alles als Regeln. Und es gibt Leute, die das dann auch lernen und bei den Spieleabenden dann sagen, Moment, aber ich habe doch hier das Schwert der Macht und es gibt mir noch besondere 2 Punkte auf meine Geschicklichkeit, wenn ich über einen Abhang... Und das ist eine ganz eigene Spielwelt, die da entstehen kann. Nicht alle sind so. Das Schöne ist bei Computerspielen, die nehmen einem das alles ab. Also da kann man sich halt nur so verhalten. Man kriegt den Bonus automatisch und man muss sich dann um viele der Regeln nicht kümmern. Aber es ist intern extrem komplex. Und wenn Sie mal so ein Rollenspielwerk sich durchschauen, 500 Seiten ist da gar nichts. Und dann gibt es noch das Add-on und das Monsterhandbuch und Magien und Zaubereihandbuch. Problemlos 1000 Seiten Regelwerk, um das Spiel spielen zu können. Und Sie haben bei Party-Rollenspiel, wo mehrere Figuren zu managen sind, dann auch noch so ein Mikromanagement. Wer ist gerade der Anführer? Wer kriegt welche Gegenstände? Wer kriegt welche Erfahrungspunkte und wird in welche Richtung hochgelevelt? Denken Sie an Pokémon, an die Reihe, wo Sie dann überlegen, mit wem trete ich da an? Und das ist ein Wasser-Pokémon, dann hole ich mein Feuer-Pokémon, aber die Erfahrungspunkte kriegt dann der Dritte, weil der noch so schwach ist. Und da hat man Freude dran, weil man da so eine Welt wachsen sieht. Und das ist ein wesentliches Merkmal der Rollenspiele. Wem das nicht gefällt, der greift dann halt auch zu den Action-Adventures, in denen der Charakter auch irgendwie stärker wird, aber das läuft alles automatisch. So, und dann gibt es verschiedene Subgenres, ganz klares Fantasy-Rollenspiel, Ultima-Reihe, auch das ist so eine frühe Open-World-Variante, Ultima 1, 1980, oder ganz berühmt, aber etwas verloren gegangen, Planescape Torment von 99, was vor allem in deiner Dialogführung sehr komplex war, sodass sie, je nachdem, was für einen Charakter sie wählen, völlig unterschiedliche Möglichkeiten haben, dieses Spiel zu erleben, weil ihnen einfach ganz andere Dialoge zur Verfügung stehen und die ganze Welt anders auf sie reagiert. Also das kam der Idee eines Rollenspiels so nah wie kein Spiel davor. Dann gibt es die Action-RPGs, die halt sagen, okay, wir haben Spieler, die wollen nicht so buchhalterisch sein, die wollen auch die Kämpfe nicht so rundenbasiert haben, sondern da muss es zur Sache gehen. So kann man auch Pen und Paper spielen, Hack and Slay, also ich gehe rein, mache alles platt und hole das Gold, so Munchkin-mäßig. Also Rollenspiel, das ist so wie Rollenspiel ohne dieses Rollenzeug, ohne dieses Charakterentwickeln, sondern halt hau drauf und sammeln. Und das sind Action-RPGs, hier sehen Sie Torchlight, das kommt dann von Diablo, also so ein Diablo-Ableger, in dem man halt reingeht und ein Monster nach dem anderen und dann kann man seine Zauber einsetzen, hat alles auf gängigen Tastaturkürzeln, muss dann seine Lebenspunkte und sein Mana irgendwie verwalten und seine Ausrüstungsgegenstände immer neu einsetzen. Also wenn Sie das kennen, ist enorm, also für alle Sammler ist das so ein Spiel da, weil man kriegt immer noch einen besseren Helm und ein besseres Paar Stiefel und der Ring für den kleinen Finger, den gibt's dann auch noch. Und wer sammelt und auch noch verbessern will, der ist heillos verloren in solchen Spielen, weil man immer das Gefühl hat, da ist noch was zu holen. Und das Ganze ist auch noch schnell, das Pacing ist schnell, sodass Sie gar nicht lange überlegen, sondern reingeht's und mal gucken, wie weit wir kommen. Open-World-RPGs wird häufig verwechselt mit Open-World-Action-Adventures, vereinen halt diese offene Welt, in der Sie Ihre Missionen holen, wo auch immer Sie sich bieten, mit dem Rollenspiel-Mechaniken, dass Sie halt Ihren Charakter hochleveln und Ihre Werte, Ihre Inventarlisten verwalten und diese Verknüpfung der Spielwelt eine andere ist als bei den Action-Adventures. Gemeinsam ist aber Ihnen eigentlich nur diese Open-World und manchmal auch das Setting. Also hier ist dann halt wieder das typische Fantasy-Setting. Aber man erkennt es relativ schnell, wenn man auf die Optionstaste klickt. Wenn da jetzt 10 Menüs aufgehen auf so Reitern, dann ist man wohl in einem Rollenspiel. Wenn es weniger sind, ist es vermutlich auch nur ein Action-Adventure. So, und dann gibt es seit, seit 1980 fing das an, mit Massively Multiplayer Open Online Roleplaying Games. Das fing in 80 an mit Texten. Text-Multiplayer-Online-Games, die MUDs, Multi-User-Dungeons. Dann 1990 kam das erste grafische MOB raus, Neverwinter, im AOL-Network. Und dann Ende der 90er kamen die fürs Internet ausgelegten und hier das bekannteste bis heute, World of Warcraft. also mit den meisten Kunden und der längsten Spieldauer, na vielleicht nicht der längsten, aber der größten Playerbasis, ist im Grunde ein eigenes Subgenre geworden, weil sich ganz neue Spielmechaniken und Dynamiken dadurch ergeben, dass sie andere Menschen treffen, mit denen sie verhandeln, tauschen, die sie kennenlernen, sich zusammenschließen zu Gruppierungen, die dann wiederum gegen andere kämpfen oder Dungeons raiden. Also das sind alles so Dinge, die weit über das normale Rollenspiel hinausweisen. Simulation als Genre geht es vor allem darum, dass sie als Simulation Parameter identifizieren aus der Welt, denken Sie an Flugsimulator, Fahrsimulator, Wirtschaftssimulatoren. Parameter heißt messbare Größen. Wir wollen den Reibungswiderstand der Reifen auf nassem Asphalt, den muss man quantifizieren, das macht Gran Turismo, und zwar auch die Gummierung und das Profil wird dann eingestellt. So, das sind so Parameter und daraus leitet sich dann das Fahrverhalten Ihres Fahrzeugs ab. Und Gran Turismo ist noch nicht mal ein Simulator, so ein richtiger, aber es geht in die Richtung. So, dann, weil es eine Simulation ist, sollten die Strukturen, also die Zusammenhänge der Parameter realistisch sein. Sie können natürlich auch bei Mario Kart, im neuen Mario Kart reagieren die Reifen auch auf die Feuchtigkeit der Fahrbahn, aber es ist keine Simulation. Höchstens die Simulation einer fiktiven Welt. Aber wenn Sie Simulation als Abbildung der echten Welt sehen, dynamisches Modell realistischer oder echter Strukturen, müssen Sie natürlich auch gucken, dass die Parameter richtig zusammenhängen. Und Ihre Aufgabe ist es, die Parameter so einzustellen, dass Sie Ihr Spielziel erreichen, wie auch immer. Also da, bei echten Simulatoren geht das ganz langweilig über irgendwelche Tabellen, dann müssen Sie halt einstellen, wie lange soll der Kernreaktor Vorheizzeit sein und die Wassertemperatur darf nicht übersteigen. Und dann simulieren Sie das Verhalten eines Atomkraftwerkes. Im spielerischen Kontext geht es dann meistens in Echtzeit mit Feedback und Sie können auch welche Punkte gewinnen. Aber es geht darum, die richtigen Parameterkonstellationen zu finden. Meistens nicht unter Zeitdruck, aber Sie müssen halt die richtige Entscheidung treffen. Und daraus entsteht, wenn alles gut läuft, eine Welt aus dieser Parameterstruktur, die sich im Kopf des Spielers bildet. So, hier ist SimCity, wäre vielleicht ein gutes Beispiel, als Simulation der Stadtverwaltung. Also Sie simulieren keine Stadt, sondern die Verwaltung einer Stadt und müssen entscheiden, wo kommt Industrie hin, wo kommen Wohnhäuser hin, wo kommen Stromleitungen und Straßen hin. Insbesondere die Energieversorgung ist da immer kritisch. Sie müssen erstmal, also für viele scheiterten schon daran, die Stadt ans Laufen zu bringen, weil sie nicht wussten, dass man erstmal ein Kraftwerk braucht, Stromleitungen, Wasser, Abwasser, Straßen, Häuser und dann kommen die ersten Menschen. Und wer das versemmelt, der sitzt in der leeren Stadt. Inzwischen ist es einfacher, weil sie ja sofort mit der Stadt starten können, aber SimCity hat das Simulationsspiel auf einen Gegenstandsbereich ausgedehnt, den man bislang für unmöglich hielt. Bis dahin waren bekannt Flugsimulatoren, Fahrsimulatoren, aber Stadtsimulatoren war tatsächlich Aufbau und Verwaltung von Strukturen war unbekannt, gibt's aber inzwischen als eigenes Subgenre, weil sie alles möglich sind, Towers und was sie alles verwalten können, ihr eigenes Fußballteam verwalten sie und bauen sie auf. Also es ist ein eigenes Genre geworden. Die genannten Berufssimulatoren, also Landwirtschaftssimulatoren mit stimmungsvoller Grafik, in der es auch nur darum geht, die Arbeitsabläufe in diesem Beruf nachzuvollziehen. Klar können Sie ein Zickzackmuster in Ihren Getreide da reinmähen, aber dann verlieren Sie so viel Geld, dass Sie in der nächsten Saison Ihren Traktor nicht mehr bezahlen können. Dann ist das Spiel halt rum. Das machen Sie dann zweimal, aber das Spiel belohnt Sie nicht dadurch, dass es sagt, hey, das war total witzig, lass uns das nochmal machen, sondern dann sind Sie halt pleite, wenn Sie Ihr Getreidefeld so misshandeln. So, und dann müssen Sie das aufbauen, wie sich so ein Bauernhof aufbaut. Und dann sitzen Sie halt mal eine Viertelstunde vor dem Bildschirm und mähen Ihr Feld ab, weil es keine Skip-Taste gibt. Das ist ja der eigentliche Sinn dieses Spiels, dass Sie Ihr Getreide ausbringen und das dann im Herbst wieder einholen. So, und das ist das bekannteste, der Landwirtschaftssimulator, aber inzwischen gibt es das für alle möglichen Berufe. Ob Sie jetzt Hotels leiten wollen oder eben die Notfalleinsatzzentrale der Polizei, Taxifahrer, Straßenbahnfahrer, Holzfäller. In wechselnder Qualität, muss man sagen. Also manche sind auch wirklich billige Abklatsche. Aber es ist ein eigenes Genre, was größer und erfolgreich ist als viele der anderen, die ich Ihnen genannt habe. Insbesondere als die Shooter. Ich glaube, es werden mehr solche Spiele verkauft als Shooter. Aber ich bin nicht ganz sicher. Es hängt, glaube ich, auch so ein bisschen kulturabhängig, wie das geht. Soziale Simulationen bemühen sich darum, das Leben und Gesellschaft zu simulieren. Angefangen hat es mit Little Computer People 86. ein Spiel, was so kam mit der Idee, sie haben eine Diskette, da ist so das Männlein drauf und wenn sie die in ihren Computer schieben, dann lebt das in ihrem Computer. Aber Obacht, jede Diskette hat eine andere Figur drauf. Der Trick war, das wurde prozedural erzeugt, zum Zeitpunkt der ersten Reihung auf der Diskette gespeichert und danach war tatsächlich diese Figur an ihren Computer gebunden. Aber sie konnten sie auch mitnehmen und zu einem Freund tragen und dann war der halt in diesem Computer, weil er auf dieser Diskette lebte und in dem Computer. Und sie konnten dem dann zuschauen, wie der da sein Tagwerk verrichtet, sagen, geh mal Klavier spielen, guck Fernsehen, geh mal duschen, fütter den Hund, mach dir was zu essen. Und wenn der gut drauf ist und sie nett sind, immer please sagen, dann tut er das auch. Also das war so der Ursprung, ein Spiel ohne Ziel, ist wie so ein Aquarium und wenn sie ihn schlecht behandeln, dann geht er halt auch ein. Oder beschwert sich und schmollt dann auch oder geht raus und so. Und das entwickelte sich dann zu The Sims Anfang der Nullerjahre als erfolgreichste Spielereihe aller Zeiten. 2001, The Sims 1 ist so das virtuelle Puppenhaus und für viele genau das, was es sein wollte, die Simulation vom sozialen Leben, ohne irgendwelche Ansprüche, die Welt zu retten oder die Aliens fernzuhalten. Und es ist eine ganz andere Art, Computerspiele zu erleben, die viele dann auch anziehender fanden als die Action-Spiele und Action-Adventures, die so bekannt waren und dann auch in der Presse so entsprechend behandelt wurden. Die God Games als Spiel, in der sie alles können und alles kaputt machen, alles aufbauen können, wie ihnen das gefällt, Terraforming, Populous von 89, von Populous zu Godos 2013, also das eher gescheiterte Spiel. Also diese Vorstellung, dass sie, welche Herausforderung hat man eigentlich als Gott, wenn der alles machen kann? Ja, zum Beispiel, dass ihre Untertanen zufrieden sind oder dass das Land blüht und gedeiht oder dass sie die Ziele, die sie sich selbst stecken, erreichen. Aber sie mischen sich auch nicht in die Schwierigkeiten der Sterblichen ein, sondern sie beeinflussen immer mal so ein bisschen. So, und dann zum Thema Rennspiele, die ich hier als eigenständiges Genre aufführe, eben keine Simulation, dafür gibt es zu viele Unterstufen, die nicht Simulationen sind. Eben die Rennsimulatoren, wie bei iRacing, welches ist jetzt die echte Strecke und welches ist die Simulation? Auf der linken Seite sehen Sie Belgien, also die Originalstrecke, und auf der rechten Seite sehen Sie die Simulation, die mit einem Lasertracker sind die da lang gefahren, oder mit einem Laserscanner und haben, glaube ich, Bodenwellen bis zu 3 mm aufgenommen. Und iRacing wurde dann, also wird glaube ich bis heute so als die realistischste Rennsimulation, die ist auch, also wenn sie dann Fehler machen, dann dotzen sie nicht gegen die Absperrung und fahren weiter, dann ist halt ihr Auto kaputt und das Rennen ist gelaufen. Nur wenn sie das können, dann können sie auch sich in so eine Rennmaschine setzen und haben gute Chancen, das zu schaffen. Da haben sie mal gemacht, der Weltmeister in iRacing, den haben sie antreten lassen nach 2 Übelstrecken in einem echten Rennen und der hat auch in einem Wettbewerb ein Rennen gewonnen. Also der war einfach so gut und es war für ihn fast kein Unterschied, also bis auf diese Schwerkraft und Fliehkraft und so. Da musste er sich ein bisschen eingewöhnen, aber die ganze Steuerung, der kannte die Strecken hin- und auswendig, der wusste, wie das Lenkrad zu reagieren hat, wann er wie stark zu bremsen hat und so. Und damit ist er sehr souverän gefahren. Ist das jetzt ein Spiel? Ist das jetzt ein Fahrsimulator? Ist halt eine Rennsimulation. Dann gibt es die Halbsimulation mit den genannten Einstellungen, also die Schadensmodelle sind meistens sehr reduziert, da können sie halt mal den anderen hinten reinfahren und dann passiert auch nicht so viel. Das Reifenverhalten ist alles nicht so realistisch, aber es macht viel mehr Spaß. Und da haben sie halt die Gran Turismos oder Forzas dieser Welt und die meisten Spiele bewegen sich so auf diesem Niveau der Halbsimulation. Das ist marktgängig, weil die Lernkurve nicht so hoch ist, aber dennoch anspruchsvoll. Weil sie tatsächlich ein anderes Fahrgefühl haben, wenn sie einen BMW oder einen Lamborghini fahren oder gegen einen Porsche oder irgendwelche anderen Marken, sodass die auch damit werben, endlich mal ihr Traumauto fahren. Und dann können sie sich halt fühlen wie in so einem Carrera und mal schauen, wie man da durch Frankreich kurft. So, und darunter gibt es dann, also darunter im Realismus gerade nur die Karts. Die Kartspiele, da geht es überhaupt nicht mehr um Realismus. Sondern da geht's halt um meistens Partyspiele, dass man irgendwie einen Spaß hat, dass das nicht zu unbalanced wird. Gerade Mario Kart ist ja so ein Spiel, wer vorne ist, kriegt immer nur die blöden Münzen und der kriegt dann die Raketen und Sterne und blauen Pilze. Das einfach dafür sorgt, dass die Abstände zwischen vorne und hinten nicht zu groß werden. Was denn so im echten Simulationsspiel ist ja egal, wer es nicht kann, also der soll halt den Staub fressen. Und hier geht's darum, dass alle möglichst viel Spaß haben. Nächste Genre, die Sportspiele, auch die manchmal zu den Simulationen gezählt mit dem gleichen Problem, orientieren sich an einer echten Sportart, was die Regeln angeht, haben inzwischen alle kompetitive Mehrspieler-Modi, sodass sie gegen andere spielen können. Das ist ja eines der Merkmale im Sport, ist ja der hohe Grad an Kompetitivität. In Ligensystemen, in denen sie sich dann auch einsortieren können, also wo steht wer, wo stehen wir, und eine mimetische Steuerung häufig, dass sie sich, also wenn sie nach vorne laufen müssen, in die Richtung treten, dass also auch der beim Golfen, so wie Sports war ja so ein Ding, da musste man dann so richtig die Schulter bewegen, bis man merkte, dass man das nicht musste, aber die Werbung war so diese Vorstellung, sie ist fast so gut, als würden sie die Sportart echt machen. Das hat nichts mit E-Sport zu tun. Also E-Sport ist kein Genre, wenn man so will. Es ist eigentlich eine Performativität, nämlich wettkampforientiertes Spielen. Aber Sie können auch Mario Kart, also Mario Kart vielleicht nicht, aber Sie können Spiele, es gibt manche Spiele, die eignen sich sehr gut für den E-Sport, dort, wo die Kompetenz des Spielers die größte Rolle spielt und man tatsächlich auch Wettkampf machen kann, aber das ist kein eigenes Genre. Wir können fast jedes dieser Spiele auf E-Sport-Niveau dann auch irgendwann mal heben. Also typisches Sportspiel FIFA von 93 oder hier die Version 2012. Und jedes Jahr kommt es neu raus und ich habe mal Leute gefragt, warum? Warum FIFA 2000, warum jedes Jahr ein neues FIFA? Naja, sagt er, weil das jedes Jahr kommen die neuen Upgrades rein. Also es kommt jedes Jahr kommt die aktuellen Tabellen und wer ist gerade in welcher Liga und wer hat welche Spieler verpflichtet. Und das sei ein Grund, jedes Jahr 60 Euro auszugeben. Das Spiel selber ändert sich ja kaum. Und es ändert sich aber minimal. Wenn man das ist interessant, wenn man schaut, es gibt so Supercuts im YouTube, wo Sie sehen können, wie sich die Grafik ändert. Und irgendwann gibt es dann plötzlich diesen Sprung von du spielst zu du bist der Zuschauer am Fernseher. Man spielt zwar noch, aber da sind die Kommentatoren da, die Kameraführung. Es soll halt zunehmend aussehen wie eine Live-Übertragung und nicht so sehr wie noch in den 90er Jahren, wie auf dem Feld dabei zu sein. Familiensportspiele kann man als Sport begreifen, also Wii Sports wäre da zu nennen, was die Konsole so, also ist das meistverkaufteste Spiel aller Zeiten, weil es jeder Wii-Konsole beilag, nicht das aller Zeiten, aber ich glaube als Einzelspiel, also ich glaube so die Sims-Reihe, da gibt es ganz viele, aber Wii Sports wurde halt 160 Millionen Mal verkauft, also auf die Wii, es lag einfach bei und das war, oder jetzt die Kinect Sports, Sony hat auch so ein Sportspiel mit seiner Move. Inzwischen sind wir wieder ein bisschen davon weg, weil diese ganzen Interfaces sich nicht mehr so gut verkaufen. Man stellte fest, diese kinetischen Interfaces, das geht ja für Tanz- und Sportspiele und danach war Schluss. Alles andere war es dann eher hinderlich oder mal ein nettes Gimmick. Aber als Sportspiele, und das tatsächlich geht fast mehr als Sport durch, weil sie körperlich aktiv werden müssen. Minimal, aber bei der Kinect mehr als bei der Wii. Weil die Kinect sieht, ob ihre Füße über dem Boden sind oder nicht oder ob der Arm über der Schulter ist oder nicht. Und da können sie nicht faken, sondern sie müssen halt dummerweise mal hoch. Und wenn sie das oft machen, kann das ganz anstrengend werden. Strategiespiele als, naja, es hat was mit Simulation zu tun, aber sie müssen, also die Parameter sind nicht gebunden an realweltliche Systeme, aber sie müssen einen stabilen Regelkreislauf herstellen. Und kommt natürlich, leitet sich ab von den Spielen wie Schach und solchen Strategiebrettspielen, hat aber den Vorteil inzwischen, dass die Strategiespiele deutlich komplexer werden, als Schach es jemals sein kann. Also sie können viel mehr Parameter unterbringen, als das im Schach oder in allen Brettspielen möglich ist. Einfach weil der Computer das alles kontrolliert und da können sie halt Tages- und Nachtzeiten, wie viele Einheiten haben die genug gegessen und sind die erschöpft von der langen Reise. Das können sie alles unterbringen, indem sie sagen, okay, die können sich halt jetzt nur noch drei Felder bewegen. Wenn Sie das mit Pen und Paper oder Brett machen wollen, gibt es auch solche Konfliktsimulationen, das müssen Sie extrem kompliziert aufzeichnen und es ist einfach kaum handelbar. Für den Computer ist es ein leichtes, Spiele zu verwalten, die deutlich komplexer sind, als das Schach jemals sein kann. Meistens geht es um die Ausnutzung und Ausbalancieren von Stärken und Schwächen, dieses Schere-Stein-Papier-Prinzip, dass eine Strategie gut ist gegen eine andere, aber sie verliert gegen eine dritte. Oder eine Einheit ist gut gegen eine andere und verliert gegen eine andere, eine dritte, sodass sie immer nicht sicher sein können, ob sie jetzt gewinnen. Es gibt keine Siegstrategie, die sicher ist. Wow. Man sieht, die Spielumgebung wird mit einbezogen, also Terrain und Ressourcen, also eine Verallgemeinerung des Schachprinzips. Und es gibt eine Wechselwirkung von langfristiger Strategie und kurzfristiger Taktik. Also sie können ihre Einheit hier verlieren, aber dennoch das Spiel gewinnen, weil sie strategisch vorgehen, im Gegensatz zu taktischen, wo sie immer die Situation bestehen müssen. So, und man unterteilt Globalstrategien wie Civilization, also Spiele, die, es geht darum zu entdecken, exploit, dass sie Truppen auf, meistens gibt es was Kriegerisches, aber nicht immer, es gibt auch Globalstrategie spielen, auf reiner wirtschaftlicher Basis, dann müssen die Marktführer werden in irgendeinem Wirtschaftskreislauf. Und sie gehen halt hin und versuchen, die Missionsziele zu erfüllen oder die Welt zu erobern. Real-Time Strategy, auch das ist so ein Kind der 90er, als die Computer stark genug wurden, um Echtzeit die Eingaben zu verarbeiten. Age of Empires berühmt, StarCraft war natürlich eines der herausragenden Titel. Auch das fängt Anfang der 90er an, das zeichnen wir dann in entsprechender Vorlesung nochmal nach. Sind auch so die ersten E-Sport-Titel, weil dort durch diese hohe Komplexität die Kompetenz der Spieler so enorm sichtbar wurde. Also es gab einfach Spieler, die so viel besser waren als andere, aber es war nicht wie beim Schach reine Geistestätigkeit, sondern die mussten ja gerade bei StarCraft ja dann auch noch hunderte von Klicks pro Minute ausführen, um dieses Mikromanagement der Einheiten zu bewältigen. Und deswegen ist Real-Time Strategy, also es gibt die rundenbasierten mit langsamer Zeit und die Real-Time, wo sie tatsächlich jede Überlegung, alles, was sie denken, geht halt von ihrer Handlungszeit ab, im Gegensatz zum rundenbasierten, wo sie höchstens die Mitspieler nerven, dass das jetzt so lange dauert. Ein Subgenre, interessant, ist Tower Defense. Also was sich aus den Real-Time Strategies entwickelt hat, aber das hier geht es ja um Genres. Also die haben sich Genres entwickelt. Naja, es war halt eine Spezialmap aus Warcraft 3 und StarCraft und daraus entwickelten sich dann eigene Spiele, von denen es so viele gab, dass man immer sagt, okay, Tower Defense, sie müssen diese Türme platzieren, die Gegner kommen in Wellen und sie müssen dafür sorgen, dass die nicht zum Ausgang kommen oder in ihre Zentrale. Und das fängt bei an, sowas wie Desktop Tower Defense oder Defense Grid 2008 in 3D. Und hier sehen Sie das auch, entsteht als Spezialisierung von RTS, wird dann umgekehrt wie Reverse Tower Defense, wo Sie dann plötzlich angreifen. Sie sind der Angreifer und Sie müssen gegen die Türme bestehen, die Sie aufbauen. Und dann gibt es die doppelte Umkehrung der Reverse Tower Offense Spiele, also eigentlich wieder Tower Defense. Aber das ist so, da lebt so ein Genre und differenziert sich nochmal aus. Das ist ganz interessant und irgendwann ist auch Schluss, also mehr als Reverse Tower Offense, also das gibt's noch nicht. Was soll da noch rauskommen? Aber das ist ganz gängig, also das ist so ein Genre, das ist unglaublich flexibel, so wie es für jede Franchise ein Monopoly gibt, egal was kommt, Sie finden ein Monopoly dazu, gibt es halt auch inzwischen zu den vielen Franchises auch irgendein Tower Defense, meistens auf so einem iOS oder auf Android. Final Fantasy, Crystal Defenders und das sind so einfache Spiele, das sind auch so Casual Games, da müssen sie nur diese eine Welle schaffen, dann ist das schon wieder rum. Dann gibt es eben die Core- und Casual-Spiele wie Defense Grid für die eher Core-Tower-Defense-Leute, die da richtig strategisch vorgehen oder Plants vs. Zombies, was dann eher auf den Casual-Markt abzielt und entsprechende Genre-Mashups, wo sie dann andere Genres reinmixen wie in Dungeon Defenders. So entstehen halt Genres oder ein eigenes Genre, was auch aus so einer Warcraft 3 Map entsteht, Defense of the Ancients, wurde dann zum Multiplayer Online Battle Arena, also erst Dota war das Genre, bis dann Valve sagt, Dota ist jetzt eine Marke, die gehört nämlich uns, haben wir gekauft und dann ist der ganze Markt, okay, dann nennen wir es halt MOBA für Multiplayer Online Battle Arena und es ist ein Real-Time Strategy Ableger, der halt auf dieses Heldenprinzip setzt und sich sofort zum E-Sport-Titel qualifiziert hat, weil da Teams zeigen können, was sie können. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite nicht nur individuelle Leistung zählt, sondern das Teamplay und das strategische Denken des Gesamtteams auch noch eine große Rolle spielt. Also gerade Dota und League of Legends sind da ja die bekannten und jetzt werden ja noch verschiedene andere MOBAs auf den Markt gepusht in der Hoffnung, da auch so ein bisschen noch was von abzubekommen. Andere Genres, Gesellschaftsspiele, also da versucht man Brettspiele oder aus Brettspielen bekannten Mechanismen wie das Ziehen von Feldern nach dem Würfeln oder also so dieses Rundenbasierte auf bekannte Franchises zu übertragen, wie Bomberman Land oder Mario Party, in dem immer so verschiedene, eher so Party-Games stattfinden. Musikspiele ist ein eigenes Subgenre, weil es gibt die Rhythmusspiele, dann gibt es die Spiele mit wo sie die richtige Tonhöhe halten müssen. Dann gibt es Spiele, wo sie ihre eigene Musik einsetzen und prozedural Level generieren lassen oder Spiele, die das alles zusammen machen oder diese Guitar Heroes dieser Welt, in denen sie halt ein Interface beherrschen müssen. Aber es alles kommt so aus der Vorstellung, dass Musik selber ja auch ein Spiel ist, das heißt ja auch Musikspielen mit einem eigenen Interface und die Parameter, die dort eine Rolle spielen, wie Tonhöhe, Lautstärke, Länge des Tones, man sehr schön auch in Spielmechaniken übersetzen und überführen kann. Puzzle Games, die ja ähnlich wie Adventures sind, aber der Schwerpunkt ist eben nicht die Narration, die sie entdecken, sondern das Lösen von Rätseln wie in Tetris oder in Portal 2 oder Portal, die Portal-Reihe. Vielleicht das freundlichste Spiel, wenn Sie noch nie ein Computerspiel gespielt haben und Sie sitzen hier, weil Sie hier sitzen müssen, dann fangen Sie damit an. Und wenn Sie dann keine Computerspiele mögen, dann ist alles verloren. Ja, das ist ein extrem freundliches Spiel für Einsteiger. Es ist kompliziert genug, aber kein Actionspiel, dass Sie immer das Gefühl haben, Sie sind zu deppert, weil das Spiel Ihnen wirklich Zeit gibt, das kennenzulernen. Es hat eine verblüffende Physik. Sie fühlen sich unendlich klug, wenn Sie es geschafft haben. Also es hat alles, was ein Spiel braucht, auch eine ansprechende Story, eine gute Grafik und es ist ein zeitloser Klassiker und sicherlich eines der besten Spiele für Einsteiger, die halt mal weg wollen von den Bejewels, die einem natürlich ein völlig falsches Bild von dem Medium geben. Dann ganz speziell Programmierspiele. Das ist alles schon älter, also Glitch Space sieht inzwischen auch schon anders aus. Robocode ist ein Spiel, da müssen Sie mit Panzern andere Panzer abschießen. Ja, so weit, so trivial. Aber Sie müssen Ihre Panzer programmieren in Java. So, und das ist so ein Spiel, was dann in Schulen eingesetzt wird, bis einer sagt, der Gender, habt ihr mal gedacht, wer das machen will, das sind sowieso nur Jungs, die mit Panzern auf andere Panzer schießen wollen, aber nichtsdestotrotz eignete sich das hervorragend, so die Grundlagen des objektorientierten Programmierens, KI und eventgesteuert, nebenläufige Prozesse, was sie da alles lernen können, weil sie ein Spielziel verfolgen und je besser ihr Code ist, desto besser die Performance auf dem Spielfeld. Glitch Space ist ähnlich, das ist ein Puzzle-Plattformer, wo Sie die Plattform umprogrammieren können und die müssen halt die richtigen logischen Schaltkreise da miteinander verbinden, damit die Plattform tut, was Sie vorhaben und dann kommen Sie weiter. Sandbox-Games werden oft verwechselt mit Open-World-Games, ist aber was gänzlich anderes. Sandbox ist häufig in der Open-World, aber in der Sandbox können Sie diese Welt auch noch selbst umgestalten. Also Garry's Mod wäre so eine Mod von Half-Life 2, in der Sie mit den ganzen Figuren aus Half-Life aber so absurde Szenen nachspielen können. Und dann können Sie auch noch andere Valve-Spiele importieren. Und das ist wie so ein Sandkasten oder so ein Spielzeugkasten. Da können Sie alles möglich machen, Geschichten nacherzählen oder Dinge machen. Also Sie können dann auch, es gibt dann auch Spielmodi, wo Sie sich als Reifen verkleiden, nicht dieses, wie heißt Prop Hunt. Sie sind halt in so einem Reifen, die eine Gruppe muss die andere finden, aber die darf sich als Gegenstände verkleiden. So, dann können Sie, im Grunde aus dem Sandbox-Spiel können Sie neue Spiele machen, das ist so ein bisschen die Idee. Oder wie im Kerbal Space Program, wo es darum geht, in den Weltraum zu kommen. Wenn Sie es schaffen, dann haben Sie mehr über Astromechanik gelernt als in jedem Physikkurs. Aber also allein der Weg dahin ist halt das Ziel. Und Sie können das beliebig zusammenstecken, weil Sie beliebige Ressourcen haben, nur die Physik, die können Sie nicht ändern. Und da gibt es ein paar Spiele, die sehr erfolgreich sind im Sandbox-Bereich, die dann auch sehr erhellend sind, was man mit dem Medium-Computerspiel machen kann, einfach weil sie dem Spieler so viele Möglichkeiten geben und dadurch emergentes Gameplay haben. So, und als letztes hier zu nennen, die Kunstspiele, die darüber hinaus auch noch einen Anspruch haben, eine künstlerische Aussage zu treffen, ob das so eine synästhetische ist wie ein REST 2001, was so eine Kombination aus Ton, Bild, Interaktion ist. Und das ist, wenn Sie mal in den Flow kommen wollen, von dem alle immer reden, dann und so ein bisschen synästhetisch drauf sind, dann spielen Sie Res oder Child of Eden, dann lässt sich das kaum vermeiden. Und das ist ganz faszinierend und wurde dann auch durch seinen abstrakten Aufbau eben so als erstes Kunstspiel, was man auch ausstellen kann in Museen, weil es so ein interaktives Kunstwerk ist, gehandelt. Und dann 2007 mit Passage, als Jason Rohrer ganz explizit auf so einen Indie-Markt abzielte und ein Spiel schafft, was als Allegorie des Lebens zu lesen ist, was er auch selber interpretiert, aber damit eine Welle lostritt an Spielen, die halt sagen, okay, wir wollen etwas über die Welt aussagen und die Game-Mechanik ist gar nicht so entscheidend. Und dann entsteht diese Idee, Walking Simulation, man kann nur rumlaufen in euren Spielen. So, und das ist genau dieser Clash, in dem wir uns so seit 2007 bewegen. Was ist eigentlich noch ein Spiel? Braucht ein Spiel Ziele? Braucht es Gegner und Level und Punkte und Badges und Achievements? Oder reicht ein interaktives Erlebnis in virtuellen Räumen? Oder so Handlungen in symbolischen Räumen? Das wäre so eine Minimaldefinition, an denen sich das Medium, aber wie alle anderen Medien auch, nicht so ganz einig ist, ab was eigentlich noch ein Spiel ist und wann ist es eine Simulation, also kein Spiel mehr, und ab wann ist es eine interaktive Installation oder Interactive Experience, also auch kein Spiel mehr, sondern was anderes. Und ist es eigentlich in Ordnung, das alles noch Spiel zu nennen? Und da gab es dann diesen Ring der Not Games, die sagen, wir sind ja gar keine Spiele, sondern wir sind ja ganz bewusst Gegenentwürfe, aber dennoch irgendwie wird es über Steam vermarktet. Ist alles ein bisschen schwierig. So, und dann gibt es diese Genre-Hybridisierung, ich glaube, auch die letzte Folie. Also Spiele wie Deus Ex, was als Action-RPG-Adventure-Shooter also sich einfach jeder Klassifizierung verweigert, auch ganz bewusst. Dadurch auch einen großen Erfolg hatte, eben weil es so offen war. Es gab so viele Strategien, die sie anfahren konnten. Auch verschiedene, rollenspielmäßig verschiedene Charakterisierungen, mit denen sie das Spiel trotzdem bewältigen können. Also sie mussten halt nicht der Superschütze werden oder der besonders gute Hacker. Sie konnten mit verschiedenen Strategien da durchgehen. Sie konnten aber auch nicht nur schießen. Wenn sie alles versuchen, mit Waffengewalt zu lösen, dann waren sie ganz schnell draußen. Sie mussten aber auch die richtigen Dialogoptionen auswählen und die richtigen Items finden. Also es hatte Elemente vom Actionspiel, vom RPG, vom Adventure-Spiel, vom Shooter und gilt bis heute eigentlich unerreicht als Genre-Hybrid. Es gibt andere Deus Ex-Formen, die aber alle immer mit dem Original verglichen werden, haben zwar total realistische Grafik, sind aber ansonsten deutlich schwächer. Oder so Music-Fighting, ein Music-Fighting-Game. Also sie können immer zwei Genres nehmen, wenn sie mal ein Spiel entwickeln wollen und sie wissen nicht was, aber es soll neu sein, dann nehmen sie halt mal zwei Genres, legen die übereinander und denken nach, was dabei rauskommt. Und wenn es das auch schon gibt, dann nehmen sie noch ein drittes. Und meistens, das ist eine Möglichkeit, wie man Spielideen generieren kann. Das heißt nicht, dass die gut werden oder dass sie es umsetzen können, aber es gibt einen Ideen, die man vorher so noch nicht hatte. So, damit bin ich bei dem Überblick, mit dem Überblick durch. Nächste Woche schauen wir uns dann die historische Genese und die systematische Einordnung der einzelnen Genres Schritt für Schritt an. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und wir sehen uns nächste Woche.